do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen, mit einer kleinen krankheitsbedingten Verspätung meinerseits. Ich bin aber soweit wieder fit und munter. Vielen Dank für die Nachrichten, die mich erreicht haben. Ja, und mir virtuell gegenüber sitzt kein geringerer, da ist er wieder, er ist wieder da, als Julius Schubert. Julius,
Mahlzeit.
Ich frage dich natürlich obligatorisch am Anfang erstmal, wie war es in sunny California?
Nicht sunny, leider.
Das ist schon mal schade.
Alle Regentage, die es pro Jahr in L.A. gibt, sind in unsere Zeit gefallen, gefühlt. Aber wir haben das Beste draus gemacht, waren wunderschöne 2 Wochen, eine ganze Menge erlebt. Ein Highlight hat das nächste gejagt. War Wahnsinn, war aus NBA-Sicht, aus beruflicher Sicht Wahnsinn, aus Sightseeing-Sicht Wahnsinn. Also all around, bis aufs Wetter, wirklich eine ziemlich nahezu perfekte Reise. Ja.
Sehr, sehr schön. Was war aus basketballerischer Sicht das Highlight? Nicestes Play, geilste Performance eines Spielers während der Games, die ihr euch reinziehen konntet?
Wir hatten ein paar ziemlich coole Games erwischt. Sicherlich mit das beste Game war das Lakers Double Overtime Spiel gegen Dallas mit diesem krassen Luca-Wurf dazu Ausgleich. Aber so dieses Ganze drumherum halt einfach wieder akkreditiert zu sein, kurzzeit bei den Warm-Ups sitzen zu können und dann halt auch, was dieses Jahr jetzt dazu kam, was letztes Jahr noch nicht möglich war, einfach dass man nach den Spielen, vor den Spielen auf Pressekonferenzen gehen konnte. Das war sicherlich mein großes Highlight dieser Reise, dass ich auf einer LeBron-Pressekonferenz sitzen durfte beim letzten Spiel. Geil. Aber auch, dass man in die Kabinen durfte. Ich durfte in die Lakers-Kabine einmal und zweimal in die Clippers-Kabine. Das war ziemlich cool. Und ja, allgemein, dass man da wieder wahnsinnig viele Leute getroffen hat und ja, da so ein bisschen behind the scenes eine Menge mitbekommen konnte, war einfach der absolute Wahnsinn, ja. Kann man nicht anders sagen.
Sehr, sehr cool. Da bin ich natürlich sowohl als NBA-Fan als auch als Journalist neidisch auf dich und hab da wieder mit Freude auch verfolgt in deinen Instagram-Stories und so weiter, was du da alles so Cooles erleben konntest.
Danke.
Neidisch auf der einen Seite, zum anderen freut es mich aber natürlich auch ein bisschen für dich.
Nächstes Jahr machen wir das zusammen.
So sieht's aus, würde ich doch sagen.
Yes, sir.
Und damit würde ich sagen, starten wir rein in die heutige Folge. Es ist auch aufgrund meines gesundheitlichen Zustands in den letzten Tagen, ich hatte ja auch einfach nicht großartig die Kapazität, mich auf ein bigger picture, tiefgreifendes Thema einzulassen und vorzubereiten. Bei dir stand auch viel an in den letzten Tagen und Wochen, logischerweise mit deiner Reise und so weiter. Deswegen haben wir uns entschieden, wir machen heute eine Art Sonderfolge, so eine Art Bonusfolge, wenn man so will. Und das hat einen bestimmten Hintergrund und den werde ich euch auch gleich noch verraten. Ihr habt es in der Folgenbeschreibung im Titel schon gesehen. Wir wollen heute einen Expansion Draft vornehmen für imaginäre Franchises in Las Vegas und Seattle, aber gleich noch mehr dazu und auch dazu, wie es dazu kam, dass wir das heute machen wollen. Aber vorher starten wir natürlich rein mit den Headlines. Ich fange an, kurz und knackig. Meine Headline ist, der All-Star-Draft wird unterhaltsamer als je zuvor. Die meisten von euch werden das sicherlich mitbekommen haben. Die NBA hat verkündet, dass der All-Star-Draft, also dieses Format, was man in den letzten Jahren per Video Show, TV-Show mit der NBA und TNT-Crew kannte, als dann meistens waren es LeBron und Durant, in einem Jahr waren es LeBron und Giannis, sich virtuell
LeBron
gegenüber saßen. LeBron war es immer,
ne? Das sechste Jahr.
Ja.
Und LeBron war bis jetzt immer der Captain in seiner jeweiligen. Erste Jahr war, glaube ich, noch im Osten und dann seitdem im Westen.
Ja. Jedenfalls haben die dann ihre All-Star-Teams aus dem Pool der All-Stars zusammengedraftet und zusammengestellt. Und das wird es auch dieses Jahr wieder geben, aber mit der Besonderheit, dass das nicht mehr Tage im Voraus per Videoshow passiert, sondern live kurz vor Tip-Off des All-Star-Games. Ich bin gespannt, wie genau die NBA es umsetzen wird. In meiner Wunschvorstellung stehen dann natürlich auch wirklich alle Spieler wie auf dem Freiplatz da und es wird gewählt. Ich stelle mir das wahnsinnig unterhaltsam vor. Ich stelle mir vor, dass es da auch für das Game selber, also logischerweise bist du noch mal ein bisschen angepisster als irgendwie NBA All-Star, wenn du als letztes gepickt wirst oder generell einer der letzten Picks bist, wenn das dann unmittelbar face-to-face passiert ist. Es ist natürlich, es hat den Effekt, dass die Teams weniger Zeit haben, sich einzuspielen, theoretisch. Mhm. Aber wenn wir mal ehrlich sind, also ich stelle mir jetzt nicht vor, dass die jeweiligen All-Star-Teams da irgendwie noch ein 2-Tage-Bootcamp hinlegen und irgendwelche Plays einstudieren. Nee, nee. Ich denke, von der reinen Spielqualität werden wir da keinen Unterschied merken. Aber vielleicht die ein oder andere Stichelei oder eben einfach nur den Entertainment-Faktor dann vor dem Spiel. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin gespannt, wie genau das umgesetzt wird. Und ich könnte mir vorstellen, ähnlich wie ja dieser All-Star-Draft an sich damals eine sehr geile Einführung war. Ich bin gespannt und freue mich erstmal drauf. Am 19. Februar, 20. Februar, wann ist das All-Star-Game?
Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwie sowas, ja.
Ja, ja, hast du diese Message aufgefasst? Freust du dich auch drauf?
Ich freue mich drauf, ja. Also das All-Star-Game ist jetzt nichts, wo ich jetzt super krass gehypt drauf bin oder das, was so eines meiner absoluten Highlights ist, der NBA-Saison, das nimmt man gerne mit, aber das ist jetzt nichts, was mir viel Schlaf raubt, aber ist natürlich eine coole Sache und ich habe Bock, ich freue mich drauf, ich bin wirklich gespannt, vor allem wie es dann so ist, ob man, was du eben schon meintest, dann ob die dann wirklich alle dastehen wie früher im Sportunterricht.
Das wäre schon witzig.
Das wäre schon wirklich witzig, also für die Unterhaltung alleine ist es gut.
Ja, die etwas langweiligere Version wäre natürlich, wenn trotzdem nur LeBron und KD stehen ja inzwischen als die All-Star-Captains fest. Hoffen wir mal, dass KD auch tatsächlich spielen kann. Dass wirklich nur die beiden auf dem Court stehen und dann von einem Board picken und dann die jeweiligen Spieler quasi rauskommen aus dem Tunnel. Fände ich auch cool, aber das hätte natürlich schon was, wenn die halt wirklich wie im Sportunterricht irgendwie gewählt werden. Das wäre schon echt witzig. Und das wäre dann im Prinzip das beste Pick-up-Game aller Zeiten, was wir dann danach sehen, wenn wirklich spontan die Teams zusammengewählt werden.
Ist so, und war das nicht in der Vergangenheit sogar mal so, dass irgendwie Trades angeboten wurden oder so? Zwischen dem einen Jahr mal Ben Simmons, stell dir das mal vor, und dann stehen die dann da. Dann wird traded LeBron den und den für den und den und dann stehen die aber da wirklich direkt dann. Also wäre schon witzig. Es hätte schon für die Unterhaltung, hätte das schon, das hätte schon was.
Es wird hoffentlich unterhaltsam, hoffentlich witzig. Ich bin tatsächlich zuversichtlich, dass die NBA das auch irgendwie cool aufzieht. Ja, und damit kommen wir zu deiner Headline, die sich etwas mehr um Basketball auch tatsächlich dreht.
Die Lakers haben endlich was gemacht. Nicht den großen Trade, den man sich erhofft hat. Mir hat ein Kumpel, Mirko, Shoutout, auch aus LA, der hatte mir direkt irgendwie von Vogue den Tweet geschickt. Und es war irgendwie die Lakers sending den und den. Und dann war Punkt, Punkt, Punkt. Ich dachte mir so, okay. Und bin natürlich direkt auf Twitter. Und dann war es halt leider nur der Move. Also dann nicht das Große, was man sich erhofft hat. Da war dann der erste Gedanke, war halt so ein bisschen Enttäuschung. Und dann habe ich das versucht ein bisschen einzuordnen. Rui Hachimura hat ja auch schon sein erstes Spiel für die Lakers gemacht, wo das ziemlich gut aussah. Geht um den Trade, dass die Lakers quasi Kendrick Nunn und drei Zweitrunden-Picks für Hachimura getradet haben und ihn damit aus Washington holen. Und ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich bin echt gespannt, wie du dazu stehst. Wir haben noch nicht darüber geredet vorhinein. Mhm. Ich mag den Deal. So, es ist kein Game-Changer. Es sollte auf gar keinen Fall der größte bzw. einzige Move bleiben, den die Lakers machen vor der Deadline. Und es ist wahrscheinlich ein bisschen viel abgegeben, wenn wir jetzt auf die Draftpicks schauen. Aber ich überlege, dass Kendrick Nunn nicht gut gespielt hat für die Lakers.
Ja.
In Kombination dazu, dass die Lakers zu viele Guards und vor allem Point Guards hatten und immer noch haben. Ist es aus spielerischer Sicht ist es kein Verlust in meinen Augen, dass er weg ist. Und Hachimura gibt den Lakers mehr Größe auf dem Flügel, was man dringend brauchte. Ja. Er ist ein Shooting-Upgrade, auch wenn er jetzt kein übster Scharfschütze ist, aber er ist ein Upgrade in der Hinsicht. Hat ein bisschen Self-Creation-Ansätze gezeigt in Washington, auch in seinem ersten Spiel jetzt. Und auch wenn er kein irgendwie überragender Verteidiger ist, ist er ja, ein ordentlicher Verteidiger und vor allem ein Big Body und gerade ein Frontcourt, mit LeBron, Hachimura und Davis, das klingt schon irgendwo auch ein bisschen verlockend. Wie gesagt, das ist nicht der Move, der die Lakers jetzt von einem Nicht-Playoff-Team zu einem Contender macht. Und sollte auch überhaupt nicht ein Move sein, der am Ende das Größte war, was die Lakers gemacht haben. Aber es ist ein Anfang und es ist okay. Und ich verstehe nicht so ganz, wo die Kritik herkommt, die die Lakers dafür bekommen haben. Von daher, ich mag den Deal, ehrlich gesagt. Okay. Oder? Was sagst du dazu?
Ja, ich gehe weitestgehend mit. Ich bin auch der Meinung, man adressiert damit etwas, das man gebraucht hat, nämlich Größe und Länge im Frontcourt, die man bislang abseits von LeBron und AD und von mir aus noch Juan Toscano-Anderson nicht so wirklich hatte. Ich hoffe, dass wir dadurch etwas seltener diese Drei-Guard-Line-Up sehen, die wir in den letzten Wochen bei den Lakers sehr viel gesehen haben. Du hast es gerade angesprochen, sie hatten halt einfach, oder sie haben wahrscheinlich immer noch zu viele Guards, aber dass Hachimura auf der 3 oder dann auch mal auf der 4, wenn LeBron auf der Bank ist, da ein bisschen mehr Flexibilität reinbringen kann. Du hast es gesagt, er ist auf einer individuellen Ebene kein überragender Verteidiger, aber ich glaube, er bringt dir allein mit seiner Länge und mit dem Big Body, er bringt dir etwas mehr defensive Versatilität rein in bestimmte Lineups. Mit dem Shooting, da werde ich nicht wirklich schlau aus ihm. Also er ist auf seine Karriere gesehen insgesamt ein eher schlechter Shooter oder zumindest ein sehr inkonstanter, hat aber letzte Saison plötzlich an die 45% seiner Dreier getroffen, was jetzt dieses Jahr wieder komplett abgekühlt ist. Auch sein Jumper an sich ist irgendwie inkonstant, langsam. Ich weiß noch nicht, ob ich ihm zutraue, dass er mal wirklich ein Shooting Threat sein kann, was natürlich neben LeBron die Number One Priority ist. Er bringt dir, ich bin auch der Meinung, dass es ein Upgrade ist. Und ich bin auch der Meinung, dass der Trade für die Lakers zumindest mal völlig in Ordnung ist. Und ich bin gespannt zu sehen, wie Hachimura, 9. Pick 2019, extreme Upside, die er meiner Meinung nach immer noch hat, wobei er aber langsam in so ein Alter kommt, mit fast 25, wo nicht mehr so große Sprünge zu erwarten sind. Er ist sehr Midrange-lastig in seinem Spiel. Also er nimmt 44% seiner Würfe aus der Midrange und 22% aus der langen Midrange.
Hast du gesehen die Story von Phil Handy, dass Hachimura ihn an den Guy erinnert, den er mal in Toronto trainiert hat vor 4 Jahren?
Nee.
Es gab dieses Video direkt vor dem ersten Game, wo Hachimura gleich mit Phil Handy, vor allem das ist auch was, Phil Handy ist Skill Development Coach bei den Lakers und der macht dann noch Workouts mit den Spielern vor den Spielen mit Dennis Schröder zum Beispiel, mit LeBron, und das ist immer eine ziemlich coole Sache, das auch zu beobachten, und vor allem was Phil Handy dann den Spielern zu sagen hat und so, das kann man dann ja auch hören, wenn man direkt daneben steht. Das ist ziemlich cool. Jedenfalls gab es da ein Video, wo Phil Handy sich gleich mit Hachimura irgendwie dann an ein paar Sachen gearbeitet hat, und dann hat Phil Handy das gepostet und hat irgendwie drunter geschrieben, der Typ erinnert ihn an den Guy, den er halt mal in Toronto trainiert hat, sprich Kawhi Leonard. Ob man jetzt, weiß ich nicht, da jetzt direkt die Vergleiche draus ziehen sollte, I don't know. Aber die Story fand ich ganz witzig. Aber hey, red weiter.
Ja, es ist eben sein Skillset. Also gerade wenn man sich anschaut, was da in diese Richtung an Spielertypus bei den Lakers sonst so rumspringt. Also ich habe JTA schon angesprochen. Keine Ahnung, Wenyan Gabriel und solche Jungs. Also wenn da ein Hachimura auf dem Flügel steht, der strahlt schon mehr Gefahr aus, als zum Beispiel Troy Brown Jr. Nicht unbedingt als reiner Catch-and-Shoot-Werfer, aber der eben als jemand, der auch mal das Closeout attackieren kann, der mit seiner Physis eine Komponente bringt, die sie so bislang noch nicht haben. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass er wirklich ein starker Creator für sich und andere sein könnte, da fehlt ihm ein bisschen der Antritt und das Handling und auch, glaube ich, die Passfähigkeiten. Im Großen und Ganzen rein spielerisch, wenn wir uns jetzt den Kader der Lakers ansehen, halte ich das für einen Pluspunkt. Und natürlich kann man sich bei Hachimura fragen, wie gesagt, Top-10-Pick noch vor 3 Jahren. Weiterhin, glaube ich, große Upside. War das bislang in Washington einfach das falsche Umfeld für ihn, dass er sein Potenzial entfalten konnte? Die Lakers scheinen etwas in ihm zu sehen. Den Gegenwert finde ich okay. Also die 3 Second-Rounder und Kendrick Nunn, ja mein Gott, die wirst du jetzt nicht groß vermissen. Ich frage mich aber auch vor dem Hintergrund, dass Hachimura im Sommer Restricted Free Agent wird. Und ich glaube nicht, dass dieser Move gemacht wurde mit dem Ziel, von vornherein ihn direkt wieder ziehen zu lassen, weil dann fände ich den Gegenwert zu heftig.
Ja.
Hat man also anscheinend vor, ihn zu resignen im Sommer, was natürlich zum einen ein gewisses Vertrauen in ihn widerspiegelt, aber zum anderen auch in den Capspace, den die Lakers dann im Sommer haben könnten, nachdem der Westbrook-Vertrag ausgelaufen ist oder weggeschickt wurde oder was auch immer. Das wird da reinfressen. Also, wenn Hachimura nicht für die nächsten 2, 3, 4 Jahre ein Piece in diesem Lakers-Team oder mal zumindest für die nächsten 2 Jahre und danach mal gucken, wo LeBron hingeht und so, wenn das nicht der Fall ist, dann halte ich den Gegenwert tatsächlich für zu viel. Weil dann frage ich mich, okay, hätte man mit diesem, also Kendrick Nunn war da drin, weil er einfach bei den Lakers bislang nicht performt hat, weil er einen Vertrag hat, den man gut wegschicken kann. Ja, total. Ich mag ihn als Spieler eigentlich auch total. Bei Miami hatte der echt gute Spiele zum Teil.
Ja, ja.
Aber dann frage ich mich eben, hätte man mit diesem Vertrag und mit den 3 Second-Roundern, hätte man da nicht mehr mit anstellen können in einem größeren Trade für ein anderes Kaliber Spieler? Und deswegen, im Prinzip genau wie du sagst, ich mag den Deal, es ist aber kein Trade, der deine Welt irgendwie verändert als Lakers-Fan. Und es ist jemanden, den du dir wahrscheinlich nicht nur für den Rest der Saison, sondern auch noch für die Zeit danach ans Bein bindest, außer du lässt ihn direkt wieder ziehen im Sommer. Ja, ich frage mich schon, ob das der richtige Move war für die Lakers, aber ich bin jetzt auch erstmal zuversichtlich und gespannt, was Hachimura rein spielerisch bringen kann in diesem Team.
Ja, stimme ich dir zu. Schauen wir mal, wie es nach der Saison weitergeht für die Lakers. Es gibt ein paar Entscheidungen zu treffen. Und du hast natürlich recht, wenn die, keine Ahnung, 10 Millionen pro Jahr bezahlen, dem guten Rui, dann frisst er natürlich ziemlich rein in diesen Capspace. Und LeBron und Davis zusammen verdienen ja schon wahnsinnig viel. Und wenn man das dann noch mit draufrechnet, dann kommt da schon einiges zusammen. Und das sorgt dann wieder dafür, dass man nicht mehr so wirklich flexibel ist. Und dann kann es halt schnell wieder dazu führen, dass man den Rest des Kaders mit irgendwelchen Minimum-Wets auffüllt, was ja auch nicht so gut funktioniert in den letzten Jahren. Deswegen kann ich deine Bedenken da verstehen. Jetzt für diese Saison ist es erstmal, glaube ich, der Schritt in die richtige Richtung. Gucken wir, was wir noch machen. Und dann wird ab Sommer, müssen wir dann schauen, wie es weitergeht für die Lakers. Ja.
Gut, aber natürlich aus unserer Sicht und generell aus NBA-Fansicht die Hoffnung, dass dieser, wenn auch kleine Trade, vielleicht so ein bisschen der erste Dominostein war in Richtung Trade-Deadline, weil so lang ist es tatsächlich nicht mehr hin, 9. Februar, also noch 1,5 Wochen, in denen hoffentlich noch etwas größere Dinge passieren, weil das natürlich immer spannend ist und dann auch für Leute wie uns interessant zu besprechen. Heute besprechen wir was anderes, und zwar das Thema Expansion, beziehungsweise konkret einen Expansion Draft. Dazu kurzer Disclaimer. Wir haben dieses Format schon länger im Kopf und wollten es tatsächlich auch konkret schon einmal aufnehmen, was dann leider nicht funktioniert hat. Und in der Zwischenzeit haben die Korbjäger-Podcast-Jungs, Ole Freaks und Max Marbeiter, Shoutout an der Stelle, sehr zu empfehlen, der Podcast, meiner Meinung nach. Die haben sich gedacht, wir klauen denen einfach mal die Idee und haben genau eine solche Folge, wie wir es im Prinzip heute vorhaben, schon veröffentlicht. Das wollten wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Nicht, dass die Leute da draußen denken, wir hätten denen die Idee geklaut. Nein, ob wir die Idee vorher hatten, weiß ich nicht, aber wir wollten es eigentlich schon umsetzen und dann wäre unser Expansion Draft auch früher gekommen. Aber der Vollständigkeit halber, hört natürlich da auch gerne mal rein. Es sind sicherlich ein paar andere Dinge, die rauskommen. Und es ist ja vielleicht auch ganz spannend, mal so einen Vergleich zu haben. Wie es dazu kam, wir haben in unserer Mailbag-Folge vom 8. Dezember haben wir 2 Fragen zum Thema Expansion reinbekommen, haben da kurz dieses Thema angerissen und erklärt. Und daraufhin haben wir eine Mail von einem Hörer bekommen, nämlich dem lieben Matthias, die da lautete: Hallo ihr beiden, erst einmal wollte ich sagen, dass ich euren Podcast großartig finde, bin begeisterter Zuhörer seit der ersten Stunde, vielen Dank erstmal dafür. Und dann schrieb er weiter: Würde es sehr spannend finden, wenn ihr mal einen möglichen Expansion Draft durchspielen könntet. Sprich, welche Spieler würdet ihr als GM für jedes Team schützen und wen würdet ihr aus dem Pool der ungeschützten Spieler für die potenziellen 2 Expansion Teams draften? Gerne auch eine ganze Folge lang. Viele Grüße, Matthias. Ja, Matthias, hiermit wird dein Wunsch erfüllt. Wir nehmen uns der Sache an. Und ich dachte mir vielleicht nochmal in aller Kürze ein paar Worte zum Thema Expansion für Leute, die diese Mailbag-Folge eventuell nicht gehört haben. Es hat diverse Gründe, hauptsächlich finanzielle Gründe, dass dieses Konzept, es kommen weitere Teams in die Liga, sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwann umgesetzt wird. Die letzte Expansion, die es gab, war 2004, als die Charlotte Bobcats dazu kamen in die NBA. Davor wiederum 1995 mit den beiden kanadischen Teams, die Toronto Raptors und die Vancouver Grizzlies, die in der Zwischenzeit nach Memphis umgezogen sind. Ja, es kommt im Prinzip einfach in dem Fall zwei neue Teams. Das heißt, die Liga würde von 30 auf 32 Teams verstärkt werden. Die zwei Frontrunner, die zwei mit Abstand vielversprechendsten Kandidaten für solche Franchises sind zum einen Seattle. Großer Markt, hatten mit den Supersonics bis 2007, bevor diese dann zu den OKC Thunder wurden, bereits eine Franchise. Es liegt also auf der Hand, dass eventuell einfach die Seattle Supersonics revitalisiert werden. Hm. Und auf der anderen Seite Las Vegas, auch da riesiger Markt, eine Stadt, die noch keine NBA-Franchise hat. Wir haben es in der NFL gesehen, erst 2020 die Raiders von, oh Gott, wo waren sie denn vorher? Oakland, oder? Oakland Raiders, ja. Die umgezogen sind nach Las Vegas. Mit diesem Umzug haben wir gesehen in Las Vegas, das ist ein riesiger Markt, riesige Einnahmepotenziale und ein Name für diese potenzielle Franchise steht natürlich noch nicht fest. Wir haben uns für die, ich würde vorschlagen, es die Las Vegas Blackjacks zu nennen, aufgrund der Casino-Umgebung. Das ist natürlich leicht ironisch. Hm. Alles klar, dann haben wir einen Expansion Draft vor uns, in dem die Seattle Supersonics und die Las Vegas Blackjacks versuchen, ihr Expansion Team zusammen zu draften. Und das passiert folgendermaßen. Bislang, als es solche Expansion Drafts in der NBA-Geschichte gab, war es so, dass die Teams, also die bestehenden 30 Teams, durften jeweils eine bestimmte Anzahl an Spielern schützen. Und der Rest der Spieler landet in einem Pool und der ist dann verfügbar. Und aus diesem Pool dürfen sich die Expansion-Franchises bedienen. Allerdings nur einmal pro Team. Also zum Beispiel, es gab dann in der Geschichte sogar Beispiele, als dass die Pick-Anzahlen entsprechend angepasst wurden. Also zum Beispiel 1989 kamen die Orlando Magic und die Minnesota Timberwolves in die NBA. Und dort gab es dann insgesamt 23 Picks, die zu vergeben waren. Und dann haben die eben jeweils 12 beziehungsweise 11 Spieler sich zusammengepickt, weil zu dem Zeitpunkt gab es 25 Teams in der NBA minus die Hornets und die Heat, weil die waren im Jahr davor erst per Expansion dazu gestoßen. Die mussten also nicht irgendwie ihre Spieler freigeben direkt wieder. Und deswegen gab es also 23 Teams übrig und deshalb 23 Picks. Dort wurde übrigens, das habe ich in meiner Recherche rausgefunden, unter anderem Scott Skiles gepickt, der Rekordinhaber für die meisten Assists in einem Spiel mit, ich meine, 30, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Gunter Behnke, ein 2,21 Meter großer Center, der unter anderem für Leverkusen, Alba und Bonn gespielt hat, Europameister von 1993. Der wurde 1985 von den Cavs gedraftet und dann eben in diesem Expansion Draft 1989, hat aber nie ein Spiel in der NBA absolviert. Aber da bin ich über den deutschen Namen gestolpert und dachte mir, okay, cool. Für deutsche Basketballfans unter Umständen älteren Jahrgangs wahrscheinlich ein Begriff. Ich gehe mal davon aus, du hast auch noch nie von Gunter Behnke gehört.
Nope.
Same here. Naja, jedenfalls 30 Teams, 30 Picks, das heißt, es können nicht zwei Spieler desselben Teams bei den Expansion-Franchises landen, was natürlich hier unsere Möglichkeiten ein wenig einschränkt. Und, lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten also nun die Aufgabe, erstmal zu entscheiden, welche Spieler der jeweiligen NBA-Franchises werden geschützt, nämlich jeweils 8 an der Zahl, das war letztes Mal auch so, 2004. Also haben wir uns hier entschieden, auch 8 Spieler pro Franchise zu schützen. Da werden wir jetzt gleich ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgehen und euch sagen, welche Spieler wir geschützt haben und auf ein paar Grenzfälle mal kurz eingehen, aber jetzt nicht großartig in Diskussionen. Falls ihr das nicht hören wollt und falls ihr direkt zum Draft springen wollt am Ende, schreiben wir euch in die Folgenbeschreibung den entsprechenden Timestamp, wie ihr euch das Gerede um die ganzen Teams sparen könnt und direkt zum Draft springen könnt. Wer dabei bleiben möchte, dem der schnalle sich an. Und ich würde sagen, ich schaue mal eben hier auf meine Notizen, aber ich glaube, das war's. Ich glaube, damit können wir einsteigen in die jeweiligen Teams und welche Spieler wir schützen und nicht schützen würden. Und Ich würde sagen, wir steigen ein. Schieß los, Julius.
Starten wir doch mal mit den Boston Celtics. Die 8 geschützten Spieler der Celtics sind natürlich Tatum und Brown, Smart, die beiden Williams, Horford, Brogdon und White. Das war jetzt nicht wirklich eine schwierige Entscheidung. Sicherlich auch Cornette, Hauser und Pritchard, alles Spieler, die in der normalen Rotation der Celtics mit drin sind. Aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass wir hier eine schwierige Entscheidung hatten und wirklich hart überlegt haben, ob wir einen dieser 3 mit zu den 8 Geschützten dazu nehmen wollen würden. Dafür sind die ersten 8 der Celtics auch einfach zu stark und es ist zu klar. Von daher relativ klare Sache direkt beim ersten Team mit Boston.
Und wie ich finde bei den Celtics tatsächlich, wenn man sich mal so diese Namen alle runtergeschrieben hat, wahrscheinlich auch die beste Top 8 der gesamten Liga. Also das ist schon echt krass, was die da vorne in der Rotation für Qualität haben.
Auf jeden Fall.
Weiter geht's mit den Brooklyn Nets. Da gab es dann hinten raus, also vielleicht allgemein gesagt, bei den meisten Teams sind die ersten 4, 5, 6, manchmal sogar 7, manchmal sogar 8 Namen ziemlich easy. Aber dann hinten raus wird's gar nicht so leicht, was einmal mehr unterstreicht, was für eine geile Tiefe in Sachen Qualität wir in der NBA gerade haben. Bei den Nets natürlich No-Brainer, Durant, Irving, Simmons, Royce O'Neal, Claxton, Harris, Seth Curry und dann haben wir uns als 8. Mann für Cam Thomas entschieden. Man könnte hier natürlich locker den Case machen für TJ Warren zum Beispiel, für Yuta Watanabe, bei denen man sagen kann, okay, die sind für die Rotation jetzt gerade wahrscheinlich wertvoller. Aber Cam Thomas, eigener Erstrundenpick der Nets von 2021, immer noch nur 21 Jahre alt, hat eventuell einen ganz guten Trade-Wert. Also selbst wenn man ihn nicht selber behalten möchte, könnte man ihn früher oder später mal weiter verschiffen, da dachten wir dann, okay, eigener Pick, großes Potenzial, da würden sich die Nets wahrscheinlich eher für Cam Thomas entscheiden.
Genau, die Sixers, das dritte Team, auch da eigentlich relativ klar, Embiid, Harden, Maxi, Harris, Tucker, Melton, Milton und Niang geschützt. Matisse Thybulle war so ein Grenzfall, bin ein großer Fan von ihm, vor allem von seiner Defense, habe ich auch vor Jahren dann wieder über seine Game-Changing-Defense gemacht und warum er eigentlich in dem Jahr, wo so dieser Ben Simmons Defensive Player via Push kam, eigentlich erklärt hat, warum Thybulle nach Embiid der zweitwichtigste Sixers-Defender ist. Aber er ist halt einfach offensiv nicht wirklich spielbar, gerade nicht neben dem Joel Embiid. Und da sind die genannten anderen 8 einfach wertvollere Spieler für die Sixers und bei den anderen wie House oder Harrell war da jetzt auch nicht wirklich eine super schwierige Entscheidung mit dabei.
So ist es. Bei den New York Knicks hingegen, auch da wieder, RJ Barrett, Julius Randle, Brunson, Quickly, Grimes, Robinson und für den letzten Spot haben wir uns jetzt für Obi Toppin entschieden. Über andere, also ich glaube tatsächlich Cam Reddish ist wahrscheinlich inzwischen in New York auch völlig unten durch. Also das, obwohl man da natürlich sagen könnte, rein vom Potenzial her, warum nicht? Schweren Herzens mussten wir auch Isaiah Hartenstein rauslassen, aber das war dann wiederum auch keine so schwere Entscheidung. Eher so Jericho Sims und Miles McBride, das sind auch noch 2 junge Typen, die in der Knicks-Rotation gerade relativ feste Bestandteile sind. Wir haben uns dann doch für Toppin entschieden. Höherer Pick, wahrscheinlich auch noch genug Upside, als dass man daran glauben könnte. Immerhin Top-10-Pick gewesen 2020. Tom Thibodeau ist kein großer Fan von ihm offensichtlich.
Leider.
Aber ich denke, in einem solchen Szenario würden die Knicks dann doch eher Toppin schützen. Weiter geht's mit den Raptors.
Da sind geschützt natürlich Siakam, Barnes, Ananobi, Van Vliet und dann nach hinten raus Trent, Boucher, Achua und Koloko. Ja, bei Otto Porter Jr., ja, uns nicht so einfach gefallen. Ich denke mal, wenn der nicht für den Rest der Saison jetzt ausfallen würde, dann ja, wäre die Entscheidung vielleicht ein bisschen anders gewesen, aber wir haben uns dann da doch eher für den vielversprechenden Rookie entschieden und Otto Porter Jr. Hier rausfallen lassen.
Bei den Milwaukee Bucks, auch da vorne klare Sache, Giannis, Holiday, Middleton, Portis, Lopez, Connaughton, auch Grayson Allen war noch relativ klar mit drin, dann haben wir uns letztendlich für Javon Carter entschieden. Ich finde, da kann man gut den Case für Joe Ingles machen, weil er einfach in seiner besten Verfassung gibt er den Bucks, glaube ich, mehr, auch in Richtung Playoffs, als Javon Carter. Aber bei ihm ist natürlich auch altersbedingt die Frage, kommt er in diese beste Verfassung nochmal? Carter, jemand, der dir mit seiner Point-of-Attack-Defense in den Playoffs auf jeden Fall was geben kann. George Hill war noch ein Kandidat, Jordan Nwora war noch ein Kandidat und auch Marjon Beauchamp, wenn es dann eher in die jüngere Riege geht. Aber ja, wir dachten uns, die Bucks würden vermutlich zu Carter tendieren in so einem Szenario.
Ja, bei den Cavaliers sind geschützt Donovan Mitchell, Darius Garland, Mobley, Allen natürlich, LeVert, Love, Okoro und Wade. Nicht mit drin haben wir jetzt Ricky Rubio, was sicherlich für die Cavaliers keine einfache Entscheidung wäre, weil er besser ist, Stand heute, als Wade und weil man ihn auch als Veteran mit all seiner Erfahrung sicherlich ungerne ziehen lassen würde, aber Wades Skillset einfach ist auf dem Flügel mit seinem Shooting einfach ein bisschen wertvoller für das, was die Cavaliers sonst schon im Kader haben.
Ja.
Und gerade in den Playoffs, wenn Mitchell und Garland jeweils 40 Minuten spielen, ist die Frage, wie groß wäre Rubios Rolle überhaupt?
Ja.
Und deswegen haben wir uns hier für Wade und Okoro entschieden über Ricky Rubio.
Bei den Pacers, Tyrese Halliburton natürlich, Buddy Hield, Turner, Mathurin, Duarte war gar nicht so safe, weil er halt auch schon echt alt ist für jemanden, der letztes Jahr, glaube ich, erst gepickt wurde, aber dann eben doch bislang auch gute Ansätze zeigt. Nembhard hat sich da mit reingespielt, unserer Meinung nach. Aaron Nesmith und der letzte Wackelkandidat war Jalen Smith, ehemaliger Suns Big Man, inzwischen jetzt bei den Pacers, weil der hätte dann TJ McConnell als Konkurrenz gehabt. Da haben wir uns im Sinne der Rebuilding Pacers ganz klassisch einfach für das Talent statt des Veterans entschieden. Aber auch TJ McConnell hier hatte zumindest einen Case. Wir sind am Ende mit Jalen Smith gegangen.
Ja, bei den Bulls sind geschützt LaVine, DeRozan, Lonzo natürlich, Caruso, Williams, Vucevic, Terry und Dosunmu. Und genau, wir haben uns einfach für Terry über Spieler wie Kobe White oder Green entschieden, einfach weil er ein Rookie ist, dieses Jahr erst gepickt wurde mit dem 18. Pick im Draft und dann ein paar Ansätze gezeigt hat. Und wir glauben, dass die Bulls ihn schützen würden, um einfach zu schauen, was aus diesem ganz, ganz neuen Pick werden kann.
Auch er, ich habe noch nicht viel von ihm gesehen, aber
ich auch
spannende
nicht.
Ansätze zumindest mal gezeigt. Also ich glaube, das wäre jemand, den man auf jeden Fall behalten wollen würde. Bei den Pistons Cunningham, Ivy, Stewart, Duran, Bogdanovic, Sadiq Bey, Killian Hayes und mit dem letzten Spot haben wir uns für Marvin Bagley entschieden. Da war Alec Burks der andere große, auch da ähnlich wie bei den Pacers eben, einfach das Talent über den Veteranen. Aber wäre durchaus auch andersrum denkbar, gerade weil die Pistons mit Stewart, Duran, Bogdanovic und Bay auf dieser Vierer-Position, auf der ja Bagley auch sich am wohlsten fühlt, da haben sie ja eigentlich schon einige. Aber auch bei Bagley, der hat einfach noch Upside. Das kann man bei Burks nicht wirklich sagen. Dementsprechend würde wahrscheinlich eher der liebe Marvin Bagley einst vor Luka Doncic und Trae Young gepickt. Darf man nicht vergessen.
Ja.
Genau.
Miami schützt Butler, Adebayo natürlich, Hero, Lowry, Strus, Martin, Oladipo. Und wir haben uns für Jovic entschieden. Zuallererst mal Haslem. Würde Miami Haslem schützen?
Das habe ich mir auch überlegt. Aber ich glaube, man würde eher darauf spekulieren, dass der in einem solchen Expansion Draft nicht gepickt wird.
Nicht gezogen wird, ja, ja.
Okay, weil ich glaube, der bringt halt auch nur bei den Heat das, was er bringt. Also rein spielerisch bringt er gar nichts mehr, egal wo. Aber diese Leadership-Qualitäten, wir kommen dann später im Draft noch dazu und reden auch bestimmt ein bisschen über unsere Herangehensweise. Aber wenn du so wirklich so Veteran-Leadership, Erfahrung von der Bank und so weiter, da gibt es einige Kandidaten in diesem Pool. Und ich glaube, dann entscheidest du dich eher für jemand, der vielleicht dann doch mal spielerisch ein bisschen eingreifen kann, als Udonis Haslem. Genau. Aber wäre das eine Überlegung bei den Heat, bin ich mir sicher.
Ja. Wen wir da jetzt nicht geschützt haben, ist Gabe Vincent, was vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig ist, weil er einfach in der Playoff-Rotation auch letztes Jahr bis in den Eastern Conference Finals mit dabei war und einen guten Job gemacht hat. Aber Jovic ist einfach der junge Rookie, der tolle Ansätze gezeigt hat und der bisher wirklich einen guten Job macht. Und da denken wir einfach, dass Miami da mehr auf die Zukunft gehen würde und Jovic ein vielversprechendes Talent. Von daher Vincent hier nicht mit drin.
Ja, bei den Hawks unserer Meinung nach absoluter No-Brainer. Trey, Murray, Hunter, Capella, Collins, Bogdanovic Okongwu und Rookie AJ Griffin. Ehrlich gesagt gibt es da auch keinen. Ich habe ganz kurz über Jalen Johnson nachgedacht. Auch er ein junger, vielversprechender Spieler. Aber so einen wirklichen Kandidaten gibt es da eigentlich nicht, der in diese Top 8 noch reinstoßen könnte.
Ja, in Washington schützt man Bradley Beal natürlich, Porzingis, Kuzma, Morris, Kispert, Avdija, Davis und Kendrick Nunn, der ein tolles erstes Spiel für Washington gemacht hat. Hat mich natürlich sehr gefreut, das zu sehen. Nee, hat mich wirklich gefreut. Und ist ja auch nichts Neues, dass Spieler, wenn sie da von den Lakers weggehen, dann besser spielen auf einmal. Wir haben uns für Davis einfach entschieden, gegenüber Leuten wie Barton, Wright oder Gafford. Einfach weil er der 10. Pick im diesjährigen NBA-Draft war. Und wenn ein Team einen Spieler mit dem 10. Pick auswählt, dann ja, scheinen die irgendwas zu sehen in ihm. Und scheinen auch daran interessiert irgendwo zu sein, dass der Spieler dann bei ihnen ja diese Entwicklung macht, die man sich vielleicht vorgestellt hat, die man sich vielleicht erhofft hat. Von daher wird es uns wundern, wenn Washington da einen Spieler nicht schützt, mit dem man, ja, den man mit dem 10. Pick vor einem halben Jahr ausgewählt hat.
Kommen wir zu den Magic. Banchero, Franz Wagner, Wendell Carter, Suggs, Fultz, Anthony, Bol Bol, der sich erfreulicherweise in diese Top 8, wie wir finden, sehr klar reingespielt hat.
Auf jeden Fall.
Und der letzte Dude dann noch Mo Bamba, was ja keine leichte Entscheidung war. Also es gab zum einen Gary Harris und auch Terrence Ross, so diese Veteranenflügel, die auch vom Skillset her in diesem Magic-Team ganz gut reinpassen. Oder dann auch jemanden wie Chuma Okeke auf der eher jüngeren Seite. Aber da natürlich die Frage, glaubt man noch genug an Mo Bamba und an seine Entwicklung? Und wir vermuten, die Magic würden zu ja tendieren. Auch bei ihm so eine Sache. Ehemaliger, ich glaube, Top 10. Mo Bamba war 6.
Pick. Ja, auf jeden Fall. 6. 5. oder 6. sowas, ja.
Bislang enttäuschend natürlich in seiner Karriere. Aber ich glaube, da würde eine solche Franchise wie die Wizards eher ja, dazu tendieren, so die eigenen Jungs dann noch zu halten.
Ja, die Hornets schützen Ball natürlich, Rozier, Hayward, Washington, Oubre, McDaniels, Williams und Book Knight. Ja, gerade ein Team wie die Charlotte Hornets, die jetzt nicht besonders gut sind und aber halt.
Ich habe mich gefragt, welche schöne Formulierung findest du?
Ja,
aber hast dich dann einfach für nicht gut entschieden.
Ja, nicht besonders gut. Genau. Da sollte man einfach auf Talente gehen und auf junge Spieler. Und von daher denken wir oder würden wir an Hornets Stelle Book Knight schützen und nicht Spieler wie Plumlee oder Dennis Smith Jr.
Wäre sogar eine ernsthafte Überlegung, wenn ich Hornets GM wäre, ob ich einfach Gordon Hayward nicht schütze, allein um den Vertrag loszuwerden. Kommen wir zu den Nuggets. Jokic, klare Sache. Murray, Michael Porter Jr., KCP, Bones Highland, Aaron Gordon, Bruce Brown. Und mit dem letzten Spot haben wir uns für Green entschieden. Brown wäre da, also Brown, also so wie Braun, deutsch geschrieben. Oder auch Chancha, wahrscheinlich spricht man ihn Chancha aus, Kancha, ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Wären da auch jemand wie Zeke Nnaji, also da sind schon noch ein paar Kandidaten, die da in Denver rumlaufen. Aber Green, hat nicht sogar Jokic mal gesagt, dass Green irgendwie sein Lieblingsteammate ist? Irgendwie sowas hab ich im Hinterkopf.
Irgendwas klingelt da, ja.
Sein Skillset, dieser switchable Vierer, das könnte in den Playoffs einfach sehr, sehr hilfreich sein. Und das sind die Ambitionen der Nuggets. Und ich denke, da hätte er höheres Ansehen als jemand. DeAndre Jordan natürlich, heißer Kandidat.
Ja.
Habe ich mir auch ganz oben markiert für unseren Expansion Draft. Naja, aber im Endeffekt fiel die Entscheidung auf Green.
Dann kommen wir zu den Portland Trail Blazers, wo eigentlich nach 8 ein relativ klarer Cut ist. Lillard natürlich, Simons, Grant, Nurkic, Sharp, Hart, Payton und Winslow sind die 8 Spieler, die wir schützen würden. Und danach ist eigentlich, ja, kommt da nicht mehr so viel. Von daher keine schwierigen Entscheidungen oder Grenzfälle bei den Blazers.
Einige Grenzfälle gab es hingegen bei den Utah Jazz. Natürlich würde Markkanen geschützt werden. Clarkson, Conley, Vanderbilt, Walker Kessler. Wir haben uns dann auch für Sexton und Beasley entschieden und für den, auch da wieder der Case, 14. Pick im vergangenen Draft, Ochai Agbaji. Spannender Spieler und die Jazz, die in einen harten Rebuild gehen, die würden so jemanden einfach behalten. Das sind dann so Leute wie Olynyk, der hinten runterfällt, und Talen Horton Tucker, der jetzt aber in Utah weiterhin irgendwie nicht das liefert, was die Lakers damals bei dieser Vertragsverlängerung in ihm gesehen haben. Und da haben wir, also Beasley vielleicht nicht vom Talent her, aber der hat einfach als Scharfschütze, hat wahrscheinlich enormen Trade-Wert. Gleiches gilt für Conley, Clarkson. Diese Jungs kann man für Assets eintauschen. Ja, und dann bei jemand wie Sexton, Kessler, Agbaji, da ist, glaube ich, die Upside einfach nochmal ein bisschen höher als bei THT, leider, inzwischen. Der, vermutlich würde der rausfallen.
Und dann kommen wir zu dem Team, wo es wieder relativ einfach war, und zwar zu den Minnesota Timberwolves, die Edwards, Towns, Gobert, Russell, McDaniels, Anderson, Nowell und Reed schützen. Auch hier eigentlich nach diesen 8 kommt dann nicht mehr so wirklich viel, was uns da groß zum Überlegen gebracht hat. Spieler wie Rivers und Prince, Forbes, aber da jetzt keine wirklich schwierige Entscheidung oder irgendeinen Grenzfall, wo wir jetzt wirklich überlegen mussten.
Ganz anders verhält sich das bei den Oklahoma City Thunder. Vielleicht mit das schwierigste Team. Also Shea ist natürlich klar, GD, Chet Holmgren, den ich ehrlicherweise vergessen habe, als ich erstmals diese Namen aufgeschrieben habe. Aber den gibt es natürlich auch noch. Lou Dort, Jalen Williams, der Rookie, der Jalen Williams mit J-A-L-E-N, nicht der mit J-A-Y-L-I-N. Wahnsinnig verwirrend, der richtig, richtig gut spielt in den letzten Wochen. Usman Jang, Alexei Pokuševski und Trey Mann, das sind die Spieler, die wir am Ende schützen wollten. Da fallen einige talentierte Jungs raus. Der eben angesprochene andere Jalen Williams, auch Rookie dieses Jahr, Jeremiah Robinson Earl, Kenrick Williams mit dem besten Spitznamen der NBA, Kenny Hustle. Das sind echt gute Spieler und talentierte Spieler, die aber Aaron Wiggins, Darius Bazley, bei den Thunder, da fallen einige raus. Alle bis auf einen werden wieder zurückkommen, aber einen dieser Jungs würde man in einem Expansion Draft wohl verlieren.
Dann kommen wir nochmal zu einem der Top-Favoriten auf den Titel dieses Jahr, die Sacramento Kings. Die schützen natürlich Fox, Sabonis, was für ein Jahr. Er bisher spielt, er hört natürlich Barnes, Monk, Murray, Mitchell und Lyles. Da, ja, wussten wir nicht so richtig. Das war so ein 50-50-Ding. Gegenüber Leuten wie Davis oder Mattu können wir jetzt gar nicht unbedingt erklären. Aber einfach ein Coinflip, dass wir uns hier für Lyles entschieden haben, könnte man gut und gerne auch einen der anderen beiden noch mit reinnehmen. Aber ja.
Ja, wahrscheinlich im Endeffekt dann der Gedanke, wenigstens einen Backup-Big zu schützen. Also Rashawn Holmes fällt wahrscheinlich deutlich raus, so wie der bislang kaum eine Rolle spielt bei den Kings, und dann ja mit Lyles einfach, dass man hinter Sabonis noch einen Big Body
oder,
auf jeden Fall geschützt hat.
Oder dann doch der Curry-Stopper aus den NBA Finals 2015, Dellavedova.
Das ist so ein Kandidat
cleansten
für
Jumpshot in der NBA.
Für Veteran Leadership und so weiter.
Ja. Der kann einige Geschichten erzählen aus den alten Finals-Tagen.
Einige Geschichten erzählen können auch die Los Angeles Clippers, die Russell-Bande, die
aus den,
da zusammen
aus den alten Finals-Tagen.
Aus den alten Finals-Tagen, naja, Kawhi zumindest. Der natürlich auch geschützt wird, ebenso wie Paul George, Zubats, Morris, Jackson, Powell, Kennard und Batum. Aber da, wie man sich denken kann, es wird immer so hoch gehandelt, wie tief die Clippers sind. Die Wackelkandidaten wären wahrscheinlich am ehesten noch Kennard und Batum, wobei Batum schon echt wichtig ist in den Small-Ball-Lineups, also vielleicht eher Kennard. Da haben wir uns dann aber trotzdem für ihn entschieden, wegen des Shootings. John Wall fällt raus, Terrence Mann fällt raus, was vielleicht so im Vakuum der beste Spieler ist, aber irgendwie...
Ich bin gespannt auf unseren Draft gleich.
Ich auch.
Ja, also generell, aber halt vor allem auch auf die Clippers bezogen. Ja. Weil wir ja nur einen einzigen dieser drei...
Robert Covington noch, der da mit
Na,
Wall,
Man, Covington?
Ja, genau.
Oder wen, ja, genau, einen dieser drei, eventuell vier, mit reinnehmen können. Ich bin gespannt, wer von uns beiden einen dieser Spieler bekommt, auf einem, wer es dann ist von diesen Kollegen.
Da bin ich auch gespannt. We'll see.
Dann kommen wir zu den Phoenix Suns. Die Devin Booker schützt natürlich Chris Paul, Bridges, Ayton, Johnson, Craig, Payne. Und dann war bei uns die Frage, ob es Crowder ist oder Shamet oder Lee. Und da ist es natürlich auf der einen Seite schwer, sich für den zu entscheiden, der eigentlich gar nicht mehr da sein möchte, wenn man da den Quellen glauben darf. Allerdings alleine, weil Jay Crowder einen deutlich höheren Trade-Wert hat als die anderen übrig gebliebenen Spieler, würde man wahrscheinlich Jay Crowder schützen und dann traden. Wahrscheinlich.
Bei den Warriors, Curry, Green, Thompson, Wiggins, Poole, Looney, Kuminga und dann haben wir uns für Dante DiVincenzo entschieden, mit der Begründung, dass er für die aktuelle Rotation auch dann in Richtung Playoffs einfach wichtig ist. Und das ist das singuläre Ziel bei den Warriors, was aber im Rückschluss bedeutet, dass sowohl Moses Moody als auch James Wiseman rausfallen. Also kürzliche eigene Picks, James Wiseman, Number 2 Pick. Das könnte natürlich wehtun und ich bin mir sehr sicher, dass in einem solchen Expansion-Draft auch einer der beiden auf jeden Fall geschnappt werden würde. Ich bin sehr gespannt.
Sehr bald, wahrscheinlich, ja.
Wer das nachher sein wird. Genau, aber das so viel zu den Warriors. Moody und Wiseman vermutlich auf dem Markt.
Die Lakers schützen, Spoiler, LeBron und What? Davis. Sie schützen auch Westbrook. Ja, und dann halt natürlich auch Walker, Reeves, Beverly, der neue Mann, Hachimura. Und dann waren ein paar Spieler zur Auswahl. Sicherlich Thomas Bryant, der ein überragendes Jahr spielt. Troy Brown. Und was mir halt wirklich schwer fiel, Dennis Schröder, der auch ein wirklich tolles Jahr spielt. Auch Wenyen Gabriel spielt gut. Und wir haben uns im Endeffekt für Thomas Bryant entschieden, weil er einfach wahrscheinlich im Vakuum der beste Spieler ist von diesen drei Vieren. Aber halt auch, dass die Lakers zumindest im Frontcourt gerade auf der 5 halt einfach hinter Davis da noch jemanden haben. Und wir haben es ja vorhin angesprochen, Guards hat man eh genug. Und da würde man wahrscheinlich einfach Dennis Schröder dann eher ziehen lassen als den einzigen Backup-Center oder den einzigen wirklich traditionellen echten Center im Team. Von daher behalten die Lakers in unserem Szenario Thomas Bryant.
Kommen wir zu den Grizzlies. Nach den Clippers wahrscheinlich das tiefste Team und das mit den schwierigsten Entscheidungen. Vorne ist es noch klar, Ja Morant, Jaren Jackson, Bane, Adams, Brooks und dann wird's wahrscheinlich schon knifflig. Wir haben uns für Zaire Williams entschieden, weil der ja einfach ähnlicher Case, eigener Rookie, nicht allzu lange her, dass er gepickt wurde. Riesen Upside. Wir haben uns außerdem für John Conchar entschieden, wegen des Shootings und auch für Tyus Jones haben wir uns am Ende entschieden. Wahrscheinlich der beste Backup-Point Guard der Liga. Da ist natürlich die Frage in den Playoffs, wenn Ja Morants Minuten hochgehen, wie groß ist dann seine Rolle noch? Aber ich denke, den würde man auf keinen Fall ziehen lassen wollen. Ja, dann sind wir schon bei 8. Und da haben wir noch nicht über Santi Aldama, Brandon Clark, Danny Green, der jetzt bald zurückkommen soll, Roddy, Laravia, also da springen so viele gute Rotation-Spieler rum in Memphis, aber man kann leider nicht alle davon schützen. Und wir haben uns dann am Ende für Williams und Concha entschieden, statt zum Beispiel Aldama oder Clark oder auch Danny Green, der auch so ein Veteran-Championship-DNA-Typ dann für den eventuellen Draft. Weiter geht's mit den Pelicans, wir haben es fast geschafft.
Die tief sind, also wenn es, wenn die ersten 8 relativ klar sind und trotzdem die Spieler, die rausfallen, gut sind, dann muss das ja irgendwo heißen, okay, das ist ein ziemlich tiefes und ziemlich gutes Team. Absolut. Pelicans schützen Zion, Ingram, McCollum natürlich, JV, Nance, Jones, Murphy und Daniels, was jetzt nicht wirklich schwer war. Spieler wie Marshall, Alvarado, Graham, das sind Namen, die sicherlich vielleicht, also mindestens einer von denen natürlich, nachher noch interessant werden.
Auch Jackson Hayes?
Ja. Jetzt
auch
keiner von
Eurobasket-MVP Willy Hernan Gomez.
Ja, den ich in Berlin auch im Finale habe zaubern sehen dürfen. Von relativ nah dran. Das war cool. War richtig cool. Aber trotzdem, also keiner von denen wirklich ernsthaft in der Diskussion gewesen, unter die ersten 8 zu kommen. Was crazy ist, weil es eigentlich gute Spieler sind, aber die Pelicans erste 8 sieht toll aus. Kann man nicht meckern, was New Orleans da für ein Team zusammengestellt hat.
Bei den Mavericks sieht die erste 8 nicht ganz so toll aus, dafür die erste 1. Luka Doncic, Christian Wood, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, Bullock, Hardaway, Maxi Kleber ist mit drin. Und für den letzten Spot haben wir uns für Josh Green entschieden. Auch da wieder so eine Upside und eigener Pick-Geschichte beim Australier. 18. Pick 2020. Diese Saison sehr spannende Ansätze gezeigt bislang. Also was ich von ihm gesehen habe, das war zum Teil noch sehr wild, aber zum Teil auch vielversprechend.
Ja, auf jeden Fall.
Und dementsprechend ist aber Dwight Powell rausgefallen. So ein bisschen mit der Argumentation, ja, der bringt halt nicht viel, außer so Roll-Gravity und Pick-and-Roll-Screen-Stellen. Und das haben sie mit Wood und mit Abstrichen auch mit Kleber schon drin. Also das Skillset wäre wahrscheinlich entbehrlich. Und dann so Leute wie, ist Kemba Walker überhaupt noch da? Oder ist der inzwischen wieder entlassen worden?
Nee, der ist schon wieder weg, ja.
Auch so Leute wie Bertans, McGee, Nelikina. Ja, das war dann relativ easy, die rauszulassen.
Die Mid-Level-Exception für einen Spieler auszugeben, den man hier nicht mal im Traum irgendwie schützen würde. Mhm. Ja, kann man machen. Muss man nicht.
Muss man nicht.
Kann man. Muss man nicht. Bringt uns zum vorletzten Team, den San Antonio Spurs. Die schützen Kelton Johnson natürlich, Vassell, Jones, Pirtle, Sochan.
Was war's? Sochan? Ich bin mir auch nicht sicher.
Sochan? Oh mein Gott, Alter. Okay, Pirtle, Sochan, Richardson, McDermott und Branham. Wir haben uns für Branham entschieden gegenüber Spieler wie Collins oder Langford, einfach weil er ja der aktuelle Draftpick ist mit ein bisschen mehr Upside gegenüber den anderen Kandidaten.
So ist es und wir bleiben in Texas und damit geht's zum letzten Team, den Houston Rockets. Ich möchte mich ganz kurz korrigieren, ich habe vorher gesagt, Kenny Hustle
wäre
der beste Spitzname der Liga. Was Gesundheit?
Das ist so ein richtig, richtig schlechter Joke. Ich habe, als ich, okay, den muss ich erzählen, als ich in Dallas war, zu den Western Conference Finals im Mai und da bin ich dann ja, als das Ding durch war, bin ich runtergefahren an Houston vorbei und dann habe ich einem Kumpel erzählt, dass ich gerade an Houston vorbeigefahren bin und er nur so, Gesundheit. Und ich so, oh Gott. Warum? Also, es ist gerade Houston gesagt und ja, war absolut nicht funny. Gott. Aber sobald ich jetzt, das ist halt so ein Ding, absolut kein funny Joke und eigentlich auch nicht wirklich eine funny Story, aber sobald ich jetzt Houston höre, ist sofort dieser Reflex von wegen Gesundheit. Not the best joke, aber...
Wow.
Ja.
Entschuldige ja, dafür, liebe Hörer. Ich entschuldige mich von Herzen.
Ey, ich habe nicht gesagt, dass ich den Joke gemacht habe. Ich habe mich
gelacht.
Jetzt, naja, nicht über den Joke, sondern über jetzt so. Nachher über die Story. Ja, genau. Ja.
Jedenfalls möchte ich mich korrigieren. Ich habe vorhin gesagt, dass Kenny Hustle der beste Spitzname der NBA war oder ist. Als ich aber gerade Davis Bertans Namen gelesen habe, ist mir der Latvian Laser in den Kopf gestoßen. Das ist schon auch ein echt guter Spitzname. Mhm. Naja, kommen wir zu den Rockets. Die schützen natürlich Jalen Green, Jabari Smith, Alperen Şengün, der wahnsinnig gut spielt in den letzten Wochen. Erstmal kurzer Shoutout
LA.
An den jungen Türken. Hast du ihn gesehen? Also genau, stimmt.
Und das war ein gutes Spiel, das war ein richtig gutes Spiel, was er gegen die Lakers gemacht hat. Also der Dude kam im Sommer auch eine Analyse. Ich möchte sagen, hieß irgend sowas in Richtung Jokic 2.0 oder so. Natürlich ein bisschen übertrieben, aber das ist schon was Besonderes, was der Typ da macht.
Ja, Wahnsinn.
Gerade auch als Passing, Big Man und
dementsprechend
Big Man.
Ja. Definitiv geschützt, ebenso wie Kevin Porter Jr., Tari Eason, Jayshon Tate. Wahrscheinlich würden sie Eric Gordon schützen, einfach wegen dem Trade-Wert. Also da hoffen sie jetzt schon seit 2 Jahren drauf, aber vielleicht kriegt man ja irgendwann doch nochmal einen First-Rounder für den. Und mit dem letzten Spot haben wir uns für Kenyon Martin Jr. entschieden, aber auch da wieder. Das ist eines dieser Teams, das sind wahnsinnig viele Talente noch irgendwie mit drin, aber keines schreit so richtig Franchise-Spieler oder Cornerstone. Usman Garuba zum Beispiel, Ty Washington, Josh Christopher. Ja, aber da hat wahrscheinlich Kenyon Martin nicht unbedingt mehr Upside, aber zumindest mehr Nutzen in diesem Kader. Deswegen die Entscheidung für ihn. Und damit haben wir es geschafft. Das waren die 30 Teams und die geschützten Spieler der jeweiligen Teams. Ja, und wir kommen zum Draft. Also wer aufgepasst hat, weiß, zum einen die Wackelkandidaten, die wir noch erwähnt haben, aber auch noch der ein oder andere Name da drumrum. das sind jetzt keine Superstars, die da noch verfügbar sind, aber vielleicht sogar der ein oder andere kommende Superstar. Und ja, einfach solide Rollenspieler, gute Veterans. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier zusammen draften. Wir brauchen, erstens müssen wir uns entscheiden, wer welches Team übernimmt. Ich habe da keine Vorliebe.
Hast ich du auch nicht.
Wollen wir da einfach eine Münze werfen? Warte.
Ich meine, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, sicherlich als Team oder Team-Eigentümer, will man sich dann auch mal das eine oder andere Spiel dort sicherlich anschauen. Da würde ich dann wahrscheinlich schon Vegas vorziehen. Ich meine, ich war in beiden Städten noch nicht.
Aber ja gut, aber dann können wir uns die Münze vielleicht sparen, weil ich würde tatsächlich zu Seattle tendieren, einfach dieses Tradition-Franchise zurückbringen und so, das, okay, da hätte ich schon Bock drauf.
Okay. Nee, dann machen wir das doch direkt so.
Dann repräsentierst du die Las Vegas Blackjacks und ich die Seattle Supersonics gleich in unserem Draft. Nochmal zur Erinnerung, pro Team ist nur ein Spieler de facto verfügbar. Das heißt, keine Ahnung, wenn wir bei den Raptors unterwegs sind und einer von uns pickt Otto Porter Jr., dann sind die anderen Raptors-Spieler raus. Zum Beispiel Juancho Hernan Gomez, falls jemand richtig Bock auf Bo Cruz in seinem Team hatte. Das heißt, wir werden 30 Picks, also wir haben dann am Ende jeweils ein Roster von 15 Spielern. Wir werden natürlich darauf achten, dass das einigermaßen stimmig ist, dass das auch tatsächlich ein Basketball-Team gibt am Ende. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht ein bisschen andere Herangehensweisen haben. Unterm Strich glaube ich aber, wenn wir beide rangehen mit, also wir sind eine Expansion-Franchise. Wir werden sehr sicher in den ersten paar Jahren wahrscheinlich nichts reißen. Ihr werdet die Namen gleich hören, die gepickt werden. Das ist jetzt nicht die Creme de la Creme der NBA-Spieler. Was man noch dazu sagen kann, Expansion-Franchises werden einen Lottery-Pick bekommen. In der Vergangenheit war das meistens so, dass der einfach vom Commissioner zugewiesen wurde. Also zum Beispiel die Hornets 2004, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, haben den 4. Pick bekommen und haben dann hochgetradet auf 2. Im Jahr davor die Raptors und Grizzlies, nicht im Jahr davor, in der Expansion davor, die Raptors und Grizzlies hatten, glaube ich, den 6. und 7. Pick. Also es wird dann in der kommenden Draft-Class wahrscheinlich einen hohen Pick geben. Es wird erstmal ein Tanking-Team sein. Es ist de facto ein Rebuilding-Team beziehungsweise ein Building-Team, da wir ja von Null starten quasi. Und ein weiterer Hinweis, wir haben uns jetzt in dieser Gedankenübung nicht wirklich Gedanken um Verträge und Salary Cap und so weiter gemacht. Diese Kaliber an Spielern, die man sich hier reinholt, die jeweiligen Teams werden sowieso weit unterm Salary Cap bleiben. Das wäre jetzt, glaube ich, auch zu weit gegangen, da sich jetzt noch anzugucken, welcher Vertrag läuft wann aus und so weiter und so weiter. Also, wir werden draften, wir werden am Ende jeder mit einem Roster von 15 Spielern dastehen. Nur ein Spieler pro existierendem NBA-Team ist verfügbar. Ja, und dann geht es jetzt nur noch um die Frage, wer den ersten Pick hat und wie wir generell
die
Draft-Reihenfolge gestalten. Wir werden jetzt gleich eine Münze werfen. Wir könnten dann einfach die Reihenfolge gleich lassen. Also einer hat dann den ersten Pick, dann den dritten, dann den fünften und so weiter. Mhm. Oder wir machen es wie ein Snake-Draft, also einer hat den ersten Pick, der andere dann den zweiten und dritten, der wiederum andere den vierten und fünften und dann geht es so, aber also wir können es von mir vielleicht der Einfachheit halber einfach
abwechselnd. Ja, würde ich auch machen. Du kannst doch gerne verzichten auf den ersten Pick und dann nehme ich den einfach, dann müssen wir jetzt auch keine Münze werfen, ansonsten
ist schon okay. Ich würde da schon gerne die Münze werfen. analog, ich habe, das können jetzt die Podcast-Hörer natürlich nicht sehen, ich habe ein 1-Euro-Stück, einen ganz klassischen mit dem Adler hinten drauf. Julius, Kopf oder Zahl?
Kopf.
Alright. Es ist Kopf und damit herzlichen Glückwunsch.
Yes.
Du hast im imaginären Expansion Draft des Double Stepback Podcasts hast du den ersten Schönes Pick Ding. Und ich hab auch ein Gefühl, wen du nehmen wirst.
Echt?
Ja.
Okay, ich nehme Moses Moody.
Ja, genau das war mein
okay.
Gefühl.
Okay, von den Warriors, Flügelspieler, gerade einmal 20 geworden, zeigt echte Ansätze. Du kriegst hier keinen Spieler mit Franchise-Player-Potential. Aber ich glaube, Moses Moody vom Skillset und vom Alter auch her ist und aus seiner Position und Rolle ist wahrscheinlich so, dass das Erste, was da rankommt. Von daher, meine Wahl, damit fällt James Wiseman raus.
Das wäre jetzt meine Gegenfrage gewesen. Das wird sich der ein oder andere Hörer bestimmt auch fragen. Bist du inzwischen komplett raus, was James Wiseman als kommenden Star angeht?
Komplett.
Okay.
Komplett. kam auch die Saison schon ein Video, kurz nachdem er, glaube ich, in die G-League musste. Also ich bin raus, was Wiseman angeht.
Ja, schon krass, ne? Also ich muss sagen, ich auch. Ich hätte mich jetzt an deiner Stelle auch für Moody über Wiseman entschieden. Aber, also für ausgeschlossen halte ich es nicht. So, wir haben vorher bei Hachimura drüber gesprochen, irgendwie falsche. Das war sicherlich auch keine gute Situation für ihn, da in dieses Contending Warriors Team reingeschmissen zu werden und so weiter. Aber ich bin 95% raus. Aber sicherlich ein Expansion-Team mit ehemaliger zweiter Pick, sein Körper, seine athletischen Voraussetzungen. Es wäre sicherlich eine Überlegung, aber ich habe damit gerechnet, dass du Moody nimmst. Und Moody wäre auch mein.
Wäre deiner, ja.
Erster Pick gewesen. Na ja, gut, dann.
Und es ist jetzt auch dann nicht die. Also, Wiseman wäre halt nicht. Also, wenn ich mich jetzt für Wiseman entschieden, also gäbe halt kein Szenario, weil Wiseman an 1 hätte ich halt nie im Leben gemacht. Wiseman wäre, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir nehmen von mehreren Teams, also wir nehmen mehrere Spieler pro Team, wäre halt Wiseman bei mir auch. Keine Ahnung, nicht vor 5 oder 6 gegangen. Und deswegen war das jetzt hier keine große Entscheidung zwischen den beiden. Von daher. Aber lass uns gerne zu deinem ersten Pick kommen, zum zweiten Overall. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt, weil, also nach Moody, wie gesagt, das wäre auch mein deutlicher erster Pick gewesen. Aber ich würde natürlich ganz gerne auch mit meinem ersten Pick jemanden nehmen, dem ich es zumindest zutraue, noch in Richtung eines Franchise-Spielers gehen zu können. Und das tue ich in Form von, boah, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, aber ich nehme Coby White von den Chicago Bulls.
Gerne. Hatte ich nicht in meinen ersten 10.
Es ist halt ein langer, athletischer Guard, der einfach, glaube ich, bei den Bulls logischerweise im Schatten von so Leuten wie Lonzo, wenn er dann mal fit ist, und aber auch Caruso steht. Er ist noch 22, also er ist immer noch jung genug, dass da eine enorme Upside sein kann. Der ist immer noch mindestens 6 Jahre oder so von seiner Prime entfernt. Und für mich ist seine Upside von den verbleibenden, gerade von den jungen Spielern, die hier jetzt noch auf meinem Board sind, einfach noch hoch genug, dass ich mir da denke, warum nicht? Ich versuche mal meine Franchise zumindest 2-3 Jahre lang, gebe ich ihm die Zügel in die Hand. Ja, sag Coby, mach mal. So, damit Coby White, dann bist du wieder dran mit dem dritten Pick.
Und mit diesem dritten Pick nehme ich, und das wird den guten Andreas vom Airball-Podcast sehr freuen, ich nehme Terrence Mann. Wir gehen hier komplett auf Wings in mit den ersten Picks, ist ein sehr guter Shooter, sehr guter Defender, hocheffizient auch in diesem Jahr wieder in dieser nicht unbedingt einfachen Rolle, wo Kawhi das eine Spiel mal spielt, dann George und dann spielen sie beide wieder nicht. Und dann spielen sie aber beides sicherlich nicht der einfachste Job, den man dann hat, gerade wenn man auf der Position spielt, wo die beiden spielen. Aber Terrence Mann, einfach ein sehr, sehr unterbewerteter Spieler in meinen Augen, athletisch, gesagt, Klasseverteidiger, Self-Creation-Ansätze sind da, werde nie vergessen, dieses Spiel, was er da hatte gegen Utah in Spiel 6 der 2021er Playoffs. Terrence Mann, wir gehen hier mit Flügelspielern, sehr früh, ist mein Pick.
Ja, guter Pick. Ist für mich, also ich habe mir mein Board quasi in 3 Kategorien aufgeteilt. Einmal die jungen Talente, einmal die Rotation-Guys, so im besten Alter im Prinzip, und dann noch die Veterans. Und Terrence Mann ist da bei mir schon in diese zweite Riege reingerutscht, wo mir halt, er ist 26, da kann schon noch was kommen in seiner Entwicklung, aber ich glaube, bei ihm ist der Zug in Richtung wirklich Star-Upside ist wahrscheinlich abgefahren. Und deswegen,
ja, hättest du ihn genommen von den Clippers?
Auf jeden
oder
Fall.
Oder hättest du Covington oder Wall? Okay.
Ich hätte auf jeden Fall ihn genommen, aber eher ein bisschen später. Also ich würde, ich versuche wirklich mit meinen ersten 2-3 Picks auf Upside und auf Talente zu gehen. Aber Mann, der klare, also guter Pick, der ist auch ein klarer Kandidat.
Okay.
Bei mir gewesen. Wie gesagt, ich versuche auf Upside zu gehen, Talente mir reinzuholen, an die ich noch glaube und noch glauben kann. Mit Coby White habe ich jetzt schon einen Guard drin. Als nächstes, vielleicht ist das noch das alte Hawks-Fan-Herz in mir, aber ich entscheide mich für Cam Reddish mit meinem zweiten Pick und mit dem vierten insgesamt. defensives, also wenn er konzentriert ist, defensives Monster, rein von seiner Physis, von seiner Athletik, von seinen Anlagen her, Superstar-Potenzial, und vielleicht hilft ihm das. In Atlanta hat es nicht funktioniert, in New York hat es nicht funktioniert. Vielleicht hilft es ihm wirklich, ja, weiße Leinwand, Expansion-Team, er kann sich austoben, er kann sich ausprobieren, und ja, die Upside ist mir hoch genug, dass ich hier ihm die Chance gebe für die Supersonics.
Fair. Ist auch ein Spieler gewesen, der sehr, sehr hoch bei mir mit dabei war. Das bringt mich zu meinem dritten Pick, fünften insgesamt. Ich brauche einen Point Guard und ich hole einen relativ jungen Point Guard mir ins Team. Einen meiner absoluten Lieblingsspieler überhaupt, dem ich somit am liebsten zuschaue, und zwar José Alvarado.
Oh,
von den Pelicans. Hat einen tollen Schritt gemacht in diesem Jahr. Ist ein klasse Verteidiger, guter Shooter. Kann Pick and Roll laufen. Ist jemand, der jetzt nicht super balldominant alle Fäden der Offensive zieht, aber ein guter, junger Two-Way-Point-Guard, der, wie angesprochen, einen tollen Schritt gemacht hat und von dem ich auch glaube, dass er noch weitere tolle Schritte machen kann. Und gerade jetzt bei meinen ersten Picks, bei den frühen Picks, möchte ich vor allem Wings und Guards haben. Und die Bigs mir dann später irgendwo abholen. Aber ich habe meine Top 3 auf meinem Board habe ich jetzt quasi bekommen, was ich cool finde.
Das ist gut.
Das ist cool. Alvarado ist my guy.
Ja, auch da guter Pick. Jemand, der mit 24 noch einigermaßen jung ist. Jemand, der auch ein Fanliebling ist irgendwo. Also das ist ja auch nicht, also du bist eine neue Franchise in Las Vegas, du wirst Leute in die Halle kriegen. Da hilft dir jemand wie Alvarado mit seiner Energie und mit seiner Art. Auch bei mir war er einer der großen Kandidaten, wenn es so um die Point Guard-Position geht. Was im Rückschluss auch bedeutet, dass Najee Marshall raus ist. Der andere Pelicans-Spieler, den ich mir angeguckt hatte.
Ja.
Aber gut, so, that's the game. Sechster Pick, ich bin wieder dran. Und ich habe jetzt bislang mit White und Reddish. Und ich würde jetzt auch noch mal auf einen jungen Kerl gehen und auf Upside. Und das mache ich aber diesmal eher in Richtung der großen Positionen. Und ich schwanke zwischen zwei Jungs. Aber ich würde bei dem einen ein bisschen drauf spekulieren, dass ich den nachher noch bekommen kann.
Kannst du mir euch beide sagen erstmal?
Ja, wobei bei dem anderen ist wahrscheinlich noch wahrscheinlicher, dass ich den nachher noch bekommen kann. Gut, dann nehme ich jetzt die Grizzlies vom Board und entscheide mich für Santi Aldama von den Memphis Grizzlies.
Ach, ja. Ja, mag ich nicht.
Das heißt, auch so Leute wie David Roddy, Jake LaRavia, auch Danny Green, der sicherlich in Richtung Veteranenpräsenz für so eine Franchise interessant gewesen wäre, nicht mehr verfügbar.
Schade. Okay. Ich weiß nicht, ob es die beste Idee ist, aber ich mag ihn halt einfach als Spieler so unglaublich. Wahrscheinlich ist es nicht die beste Idee, aber wir wollen ja auch ein bisschen competitive gleich sein im ersten Jahr und gehen jetzt hier nicht komplett nur auf die ganz, ganz jungen Spieler. Ich gehe mit Isaiah Hartenstein.
Mhm.
Ja. Von den Knicks. Einer der
besten. Also warte, geht nicht. Ich habe hab Reddish genommen.
Ey. Oh no. Das ist nicht, das finde ich jetzt nicht ganz so schön.
Das ist schade, ne?
Ja, Hartenstein, was ich sagen wollte. Einer der besten Passing-Bigs. Ein ordentlicher Verteidiger. Das ist halt wirklich schade. Okay. Dann gehe ich mit einem anderen. Ach, jetzt weiß ich natürlich nicht so richtig, was ich machen soll. Nehme ich jetzt trotzdem einen Big Man oder? Oh Mann. Ich nehme Daniel Gafford von den Washington Wizards, ja. 24 Jahre alt, in meinen Augen krass unterwertet, hocheffizient, ordentlicher Defender, der zu viel foult, aber wenn er das in den Griff bekommt, dann läuft's. Guter Finisher. Ja, und wie gesagt, erst 24 Jahre alt. Vielleicht saved mich das so ein bisschen, dass ich Hartenstein doch nicht nehmen konnte. Kann sein. Ja,
vielleicht.
Gehen wir mit Gafford.
Ja,
dann habe ich
guter Pick.
Hab ich zwei Wings, einen Guard und einen Big Man.
war auch für mich, also wenn man nach Big Man sucht, sicherlich einer der, oder vielleicht wahrscheinlich der beste Kandidat. Also so Leute wie Plumlee und Powell geben dir ähnliche Skillsets, aber sind halt schon um einiges älter. Ja, halte ich für einen guten Pick. Mhm. Damit bin ich wieder dran. Das ist jetzt natürlich die Frage, gehe ich so langsam, hole ich mir so langsam mal einen Veteranen rein oder bleibe ich noch weiterhin auf der Jugend? Oder versuche ich so ein Mittelding zu finden? Ich entscheide mich für Matisse Thybulle von den 76ers. Das bei dem du mir lieberweise vorhin verraten hast, wie gut du ihn findest.
Ja, wäre mein nächster Pick gewesen.
Wir haben es vorher schon angesprochen, defensiv ein absolutes Monster und wenn er offensiv wenigstens, also ich würde behaupten, der IQ für ein paar clevere Cuts und so weiter, der ist da. Und wenn der Wurf wenigstens auf ein einigermaßen akzeptables Level kommt, ich glaube, dann kann das ein echt guter Pick sein. Deswegen, ich vertraue Matisse.
Ich bräuchte noch einen Guard mit ein bisschen mehr Erfahrung. Vielleicht, dass ich mir jetzt langsam einen Vet reinhole. Weißt du was, ich gehe mit Ricky Rubio. Ich hole mir Ricky Rubio rein.
Alright.
Ja, Veteran Presence, guter Playmaker. Dass Alvarado da nicht zu viele Lasten gleich übernehmen muss. Und dadurch, dass ich hier harten Stress nicht bekommen habe, brauche ich ein bisschen Playmaking und Passing. Und das, wir wollen ja auch nicht ganz scheiße sein gleich im ersten Jahr. Dann gehen wir mit Ricky Rubio. Ja. Rubio.
Da ist, kann ich verraten, da sind unsere Herangehensweisen ein bisschen anders. Ich möchte sehr scheiße sein im ersten Jahr, damit ich möglichst, weil, sind wir mal ehrlich, also natürlich sind da ein paar Upside-Jungs da und bei dem einen oder anderen würde ich es auch nicht ausschließen, dass der ein Franchise-Cornerstone werden kann. Gerade so am Anfang unseres Drafts hast du dir natürlich mit Moody den prädestinierten Kandidaten sichern können, aber auch so Leute wie Coby White oder Reddish oder so halte ich es nicht für ausgeschlossen. Aber das richtige Superstar-Talent, das wirst du hier nicht finden. Das muss über den Draft kommen. Und ich glaube, da ein paar Jahre unten rumdümpeln und hohe Picks bekommen, ich glaube, das muss die Strategie sein. Aber es spricht natürlich auch nichts dagegen, einigermaßen schon eine Winning Culture. Also wir sehen gerade bei so Teams wie den Rockets, dass es auch hinten losgehen kann, wenn man
ganz genau.
Einfach nur schlecht ist. Mit meinem fünften Pick, dem 10. insgesamt, wird es dann natürlich schon, also ich habe weiterhin zwei Kandidaten im Auge und bei mindestens einem davon muss ich aber spekulieren, dass du den nicht nimmst oder einen anderen aus dem Team nimmst. Aber ich entscheide mich jetzt für nochmal einen Upside-Pick, nochmal ein junges Talent. Ich nehme Isaiah Jackson von den Pacers. Solider Big Man mit viel Upside, glaube ich. 22. Pick letztes Jahr, also vorletztes Jahr 2021. Das ist jemand, der sich, glaube ich, gerade an der Seite von so einem dynamischen Guard wie White gut entwickeln kann. Und jemand wie Aldama neben ihm, der Shooting mitbringt, der Playmaking mitbringt. Ich glaube, und dann noch Reddish auf dem Flügel. Also ich habe jetzt eine 4 meiner Starting 5 quasi schon zusammen. Und Thybulle dann ja auch noch. Das ist eine Starting 5, die so funktionieren könnte. Also, wie gesagt, nicht gut funktionieren wird, aber das ist ja auch nicht das Ziel am Anfang.
Ja, ich gehe mit. Das Ding ist, was mich hier halt reizt, ist, wenn Spieler dabei sind, die, auch wenn sie jetzt nicht die besten Spieler sind und klare Schwächen haben und auch vielleicht in der Saison nicht gut gespielt haben, Sachen einfach können, die andere nicht können. Und ich bin nicht der größte Peyton Pritchard-Fan, aber der Dude kann halt Stuff, den halt viele nicht können, die jetzt noch irgendwie zur Auswahl stehen. Offensiv natürlich, defensiv nicht. Aber ich gehe mit Peyton Pritchard hier.
Alright.
Wäre er dein Celtics?
Ich glaube, ich wäre entweder mit Sam Hauser gegangen, als Rotationsspieler, der auch noch einigermaßen jung ist. Oder vielleicht sogar mit Blake Griffin, so Ende der Bank, Leadership, bisschen gute Stimmung mit reinbringen und so. Blake Griffin,
Lana,
absolut.
Lana Rhodes, Baby Daddy.
Und ein in ihm schlummernder Stand-Up-Comedian.
Oh ja. Deswegen, oh ja.
Genialer Clip. Dieser beim Roast. Oh, herrlich.
Ja, dieses Celebrity Roast in E, das ist Premium-Content. Ja, Blake Griffin hat's drauf.
Okay.
Der gute Mann.
Damit komme ich zum 12. Pick, meinem 6. Und ich entscheide mich für. Ich habe einfach Angst, dass du. Also, ich habe nicht Angst, dass du mir den wegschnappst, aber ich habe Angst, dass du mir einen anderen von den Heat wegschnappst. Ich hole mir Duncan Robinson mit rein.
Ich hätte ja jemanden anders weggeschnappt.
Du wärst damit bei Gabe Vincent dann, gewesen, ja, wahrscheinlich, ne?
Aber Duncan Robinson, als ich vorhin den Namen gelesen habe, habe ich mir das kurz so. Wenn jetzt wirklich wie in unserem Szenario Verträge und sowas keine Rolle spielen. So, Duncan Robinson ist ein cooler Zocker und er hat nicht verlernt, wie man wirft. Innerhalb von 2 Jahren. Und er hat
und selbst,
immerhin eine selbst historisch gute Shooting-Saison.
Ja. Absolut, absolut. Selbst mit Verträgen. Also natürlich, der Vertrag ist grauenhaft, aber ganz ehrlich, wie gesagt, diese Teams werden am Ende sowieso unterm Cap landen. Sie gehen nirgendwo hin. Also warum nicht einem der potenziell besten Shooter der NBA eine Chance geben, alle Würfe, die er irgendwie kriegen kann. Wenn der es schafft, wieder auf 40-45% bei hohem Volumen zu kommen, dann kann ich den eventuell für 1-2 First-Rounder wieder wegtraden.
Ja.
Also Ich würde ihm hier einfach mal die Chance geben, seinen Wert wiederherzustellen, was er im Moment in Miami nicht schafft.
Ja, ich nehme auch einen der besten Shooter, vielleicht nicht unbedingt so vorschnell jetzt direkt sagen, dass er einer der besten Shooter der Liga ist, aber er ist zumindest einer der besten Shooter in dieser Saison und das ist von den Brooklyn Nets, Yuta Watanabe, Flügelspieler. Und im Gegensatz zu Duncan Robinson kann der halt auch echt verteidigen,
ja.
Der gute Mann. Ist er noch nicht so alt, oder? Ist er doch schon so alt? Wie alt ist er denn?
Ich bin mir nicht sehr, nee, gefühlt. Warte,
also er ist noch 28. Nicht lange. Na gut, dann ist er doch schon. Aber ich spiele noch nicht lange in der NBA. Aber trotzdem.
Wir hatten es also vorhin von guten Spitznamen. Yuta Watanabes Spitzname ist ganz bescheiden The Chosen One.
The Chosen One.
Nee, verstehe ich. Solider Pick, absolut ein Rollenspieler, den man gebrauchen kann. Ich hätte mir bei den Nets, habe ich mir auch Gedanken über TJ Warren gemacht. Ähnlicher Case wie bei Robinson. Einfach eventuell den Wert wiederherstellen. Leading Scorer eventuell von der Bank. Und da hoffen, dass ich dann noch in dem Trade gut was bekommen kann.
Und TJ Warren war mal für zwei Wochen der beste Spieler der Welt. Das können auch nicht viele so andere, die ja noch übrig sind, von sich behaupten. Bubble Warren.
Oder auch Paddy Mills hätte man sich hier reinholen können. Als jemand, der Leadership von der Bank bringt, Erfahrung, gute Laune verbreitet. Ich glaube, so jemanden hole ich mir auch tatsächlich jetzt mal rein. Also so einen richtigen Veteranen habe ich noch nicht. Ich schaue gerade hier auf meine Liste. Rubio hast du vorher genommen. Tatsächlich steht Udonis Haslem hier mit drauf. Aber
ja, nimm.
Ich entscheide mich nicht für. Ich muss gerade überlegen, bei mir steht hier ein Morris auf der Liste. Das ist dann wahrscheinlich Markieff Morris, der aber in dem Fall auch nicht mehr zur Verfügung steht. Griffin auch nicht. Ich nehme mit rein Goran Dragic. Nee, Quatsch. Die Bulls, du hast ja auch jemanden. Nee, ich habe sogar jemanden
von den Bulls genommen. Du hast Kobe White genommen.
Verdammt. Dann nehme ich doch nicht Goran Dragic. Ach, schade, das wäre der perfekte Backup-Guard oder halt so Mentor für White und so weiter. Das war jetzt gerade meine Idee. Aber dann schlage ich trotzdem in die gleiche Kerbe und entscheide mich für. Ah, nee. Ich habe jetzt über George Hill nachgedacht, aber dann verbaue ich mir einen anderen Bucks-Spieler, den ich ganz gerne in meinem Team drin hätte. Den ich dann jetzt auch nehme. Und zwar Marjon Beauchamp.
Ja.
22 Jahre jung, 6'6 Wing, der ja jetzt gerade bei den Bucks schon in der Rotation sich festgespielt hat, zumindest bevor Ingles zurückkam. Sehr, sehr spannender Mann. Ich denke, auch da für ihn, wenn er so eine Franchise mitgestalten kann von Anfang an, ohne Leistungsdruck, könnte ich mir vorstellen, dass auch er eine krasse Upside noch hat.
Ja, ich hole mir Dennis Smith Jr. rein, der ein ordentliches Jahr spielt für die Hornets. Ich meine, der Dude legt 8 Punkte und 5 Assists pro Spiel auf. Und ist nicht wahnsinnig effizient, aber ist ein guter Driver, ordentlicher Finisher am Korb, ordentlicher Playmaker, bisschen Upside. Ist jetzt 25 geworden. Ja. Ich gehe mit Heidelberg, ob ich mit einem anderen Point Guard gehe, der Dennis heißt, aber nee, Dennis Smith Jr.
Ich glaube, den nehme jetzt tatsächlich ich, den anderen Point Guard, der Dennis heißt. Bisschen natürlich auch ein sentimentaler Pick, aber ich glaube, so einem Team als Sixth Man zum Beispiel, als jemand, der Kobe White das ein oder andere zeigen kann, mit seinen 29 Jahren noch nicht wahnsinnig alt, also so, dass ich den auch noch mit ein, zwei Jahren und auch da wieder die Geschichte Trade Value eventuell irgendwann. Ich nehme Dennis Schröder mit unserem 16. Pick.
Jetzt wird es schon langsam schwierig, jetzt kommen wir langsam schon zu den hinteren Plätzen. Langsam, aber sicher. Ich glaube, ich nehme Romeo Langford, genau, von den San Antonio Spurs.
Ja.
Unterbewerteter, guter Wing, guter Driver, guter Finisher, toller Spieler. Halt, spielt halt in San Antonio, was niemanden juckt. Den nehme ich mir. Wir wollen Flügelspieler.
Gut, gut. Damit fällt Zach Collins auch raus, den ich mir angeschaut hatte bei den Spurs. Und bei einem Blick auf meine Liste auch Jordan Nwora von den Bucks inzwischen raus. Ich glaube, ich muss gerade nochmal, also so langsam, Isaiah Jackson bislang mein einziger Big. Also so langsam brauche ich noch einen Big. Da wäre Mason Plumlee eine Idee gewesen, aber dadurch, dass du Dennis Smith genommen hast, ist auch der raus. Ja, was habe ich jetzt für Bigs noch hier zur Verfügung? Haut mich nicht vom Hocker.
Ich habe noch zwei hier bei mir stehen. Immer noch zwei Bigs. Ich will bald mal zuschlagen müssen hier auf meinem Board.
Ich glaube, ich gehe mit Kelly Olynyk von den Utah Jazz.
Okay.
Ich hätte noch einen anderen, den ich vielleicht lieber hätte, aber das wäre wieder so ein junger Typ gewesen.
Von den Jazz hätte ich aber, also da hatte ich jemand anderen.
Wärst du da auf THT gegangen?
Nee, auf Alexander Walker.
Oh, okay.
Ja?
Ja, dann war wohl nix.
War wohl nix. Bin ich jetzt aber jetzt auch nicht so super schlimm. Aber ja, da nehme ich mir jetzt auch mal noch einen großen mit rein. Ich habe mal ein Video gemacht vor 2 Jahren über die 10 unterwertesten Spieler der NBA und da war Rashawn Holmes mit dabei.
Mhm.
Und das ist natürlich, sieht jetzt nicht mehr so toll aus, wie es vor 2 Jahren war, aber er bekommt halt hart wenig Spielzeit in Sacramento und er ist ein guter Big Man Defender und ein guter Shotblocker und er hat für einen Big Man einen soften Touch, guten Touch am Korb, guter Finisher, guter Dunker, Big Body, I like him. Ja, ich nehme Rashawn Holmes.
Da bin ich nicht böse, ehrlich gesagt. Also bei den Kings.
Das dachte ich mir.
Habe ich absolut, war ich nicht scharf drauf, jemanden von den Kings mir reinholen zu können. Ja, bei mir, ich glaube, so ein bisschen muss ich auf dem Flügel jetzt mal noch nachbessern. Und da habe ich auch glücklicherweise noch ein paar Kandidaten. Ich muss übrigens mal Reddish streichen hier von meinem Board. Ich gehe wieder in Richtung Jung. Zeke Nnaji von den Denver Nuggets. 22, großer Flügel, der auf der 3, auf der 4, ab und zu sogar mal Smallball 5. Defensiv solide, Shooting Upside. Also der Jumper sieht echt gut aus, meiner Meinung nach. Ja, das ist jemand, den ich mir da liebend gern reinhole.
Ja, na, bei mir sieht es mittlerweile echt so, ich habe die Spieler, die ich haben wollte eigentlich. Bei mir ist jetzt mittlerweile echt so ein bisschen
Ich bin sehr gespannt, welches Team wir als letztes haben. Ich hätte nämlich auf die Spurs getippt, aber da du jetzt Langford genommen hast.
Würde mich nicht wundern, wenn es die Rockets sind am Ende oder Pistons. Ich glaube, ich gehe mit Otto Porter Jr.
Ja, guter Pick.
Ja.
Das ist jemand, der jetzt in der ersten Saison natürlich, also angenommen, wir machen jetzt tatsächlich morgen diesen Draft, der in der ersten Saison noch raus wäre, aber auch da schon mal von der Bank ein bisschen Leadership mitbringt. Weiß, wie es ist, einen Titel gewonnen zu haben, letztes Jahr bei den Warriors. Also auch da kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Tatsächlich ist von meinen so richtig alten Veteranen, so Erfahrung und so weiter, ist jetzt gar niemand mehr auf dem Board. Warte, wen hast du gerade genommen? Porter Jr., das heißt, die Raptors sind raus. Ja, was mache ich denn jetzt? Also Positionen sind mir so langsam egal.
Mir ist komplett egal mittlerweile.
Ich hole mir tatsächlich meinen Guy, Kenny Hustle, Kenrick Williams von den OKC Thunder. Das ist einfach ein Typ, 28, also er passt noch okay. einigermaßen in dieses Team mit rein. Prototyp 3D, jemand, der jedes Mal sein Herz auf dem Courts draußen lässt. Ich glaube, der Sojan passt ganz gut rein, kann so ein bisschen eine Mentalität da reinbringen.
Ich hatte bei den Thunder, Jeremiah Robinson Earl stehen, Starter Big Man, zweites Jahr, echt effizient.
Ja, ich auch. Aber
den hätte ich mir Jackson glaube ich sogar
schon einen genommen, schon genommen einen jungen Big. Und bei Robinson Earl frage ich mich halt, er ist ein Stretch Big, aber was bringt der dir noch mehr langfristig? So langsam wird's dünn. Also langsam müssen wir auch gucken, welche Teams denn überhaupt noch übrig sind und
aus. Ich habe jetzt auch nicht mehr so wirklich coole Spieler hier stehen.
Ich auch nicht.
Dann hol ich einen Guard rein. Ich gehe mit Gary Harris. Okay. Two-Way Guard, guter Shooter. Hat mal gut gespielt irgendwann. Jetzt nicht mehr ganz so sehr, aber reicht für mich.
Das finde ich gut. Habe ich nichts dagegen. Wahrscheinlich ist er nicht derjenige, den man von den Rockets nehmen sollte, weil die mit Ty Washington und Josh Christopher eigentlich echt noch zwei spannende Junge mit drin haben. Aber ich möchte einfach unbedingt Boban Marjanovic in meinem Team haben. Ich entscheide mich für Bobby. Auch da wieder Culture Guy, gute Laune. Da ist sofort ein kollektives Lächeln auf dem Gesicht, wenn der in den Lockerroom reinläuft. Boban, der wird meiner Kultur im Team wird der helfen.
Ich nehme Shamet von den Suns. Guter Shooter, alright. Bisschen Erfahrung. Ist ein guter Spieler. Jetzt irgendwie groß fürs Potenzial, für die Upside hier reingeholt, aber wir wollen Shooting.
Ich gehe jetzt nochmal auf Upside und entscheide mich für Nassir Little von den Blazers.
Ich habe Eubanks hier von den Blazers bei mir stehen gehabt. Der echt,
ich
der
auch.
Echt gut gefallen hat letztes Jahr nach dem Trade, aber dieses Jahr halt super wenig spielt.
Okay. Ich auch, aber Little halt auch 3D Upside, einfach großer Body, der sich, glaube ich, noch zu einem soliden Rollenspieler entwickeln könnte, wenn es gut läuft.
Ich sehe gerade, ich habe zwei Bigs. Ich hole mir Dwight Powell mit rein von den Mavs.
Dachte ich mir. Das wäre auch einer meiner nächsten gewesen, vermutlich. Ich muss jetzt auch langsam ein bisschen auf die Positionen gucken. Ich habe eins.
Wir haben noch die Pistons zwei, und Timberwolves drei, übrig.
Vier. Ich bin bei vier Guards, auf dem Flügel eigentlich auch ganz gut aufgestellt.
Ich habe noch mal
Richtung.
Ja. Ist mein Board irgendwie nicht komplett? Oder habe ich schon zu viel weggestrichen? Ich habe noch zwei Teams bei mir übrig, die Pistons und Timberwolves. Aber wenn ich den ersten hatte und du jetzt dran bist, dann müssten da natürlich noch drei stehen. Oder noch eins.
Ja, die Hawks noch.
Okay.
Pistons, Timberwolves und Hawks sind noch zu haben.
Okay. Dein Team, deine Hawks.
Mein Team, ja, das siehst du mal, wie nicht gut die sind nach den ersten acht. Aber ich nehme jetzt tatsächlich jemanden von den Hawks. Auch da wieder für die großen Positionen, junger Mann, Upside-Pick. Gib mir Jalen Johnson. Crazy Athlet, noch sehr, sehr roh, aber das wird schon. Ich habe ja dann die besten Skills-Development-Coaches der Liga bei mir, die ich nach Seattle lotse. Genau, Jalen Johnson. Okay, damit nur noch zwei Picks und auch nur noch zwei Teams, nämlich die Pistons und die Timberwolves.
Ich gehe mit Austin Rivers.
Ah, Austin. Also nicht wegen Austin Rivers, aber ich hätte Torian Prince gerne gehabt. Das wäre noch so ein 3D-Guy gewesen.
Kannst du jetzt aber nicht.
Das ist richtig. Und das heißt, der Award für das traurigste Team nach den ersten acht geht an die Detroit Pistons. Und ich hol mir Alec Burks noch mit rein.
Ja, auch so steht hier bei mir auch noch. Ja.
Flügel-Shot-Creator, 31-Jähriger, der ein bisschen Erfahrung damit reinbringt. Als letzter Pick ist das, glaube ich.
Kann man machen.
In Ordnung. Gut, damit hätten wir es. Unseren Expansion-Draft. Ich lese noch mal kurz die Roster vor. Julius hatte den ersten Pick und danach haben wir einfach abwechselnd gepickt. Julius hat sich reingeholt. Moses Moody, Terrence Mann, José Alvarado, Daniel Gafford, Ricky Rubio, Peyton Pritchard, Yuta Watanabe, Dennis Smith Jr., Romeo Langford, Rashawn Holmes, Otto Porter Jr., Gary Harris, Landry Shamet, Dwight Powell und Austin Rivers. Und auf der anderen Seite mein Team mit Coby White, Cam Reddish, Santi Aldama, Matisse Thybulle, Isaiah Jackson, Duncan Robinson, Marjon Beauchamp, Dennis Schröder, Kelly Olynyk, Zeke Nnaji, Kenrick Williams, Boban Marjanovic, Nasir Little, Jalen Johnson und Alec Burks. Ich würde sagen, solide Roster. Damit könnten die Las Vegas Blackjacks und die Seattle Supersonics in die Zukunft gehen, in ihre NBA-Karriere gehen. Ich glaube, du bist, also dein Team ist wahrscheinlich deutlich besser, Stand jetzt. Ich bin ein bisschen mehr auf Upside und Jugend gegangen. Du hast mit Moses Moody natürlich den großen Preis des Drafts bekommen, unserer Meinung nach. Lass uns die irgendwie zusammentragen, die Roster, und irgendwie vielleicht wieder eine Instagram-Abstimmung machen, was die Leute glauben, mit welchem Kader sie lieber in eine NBA-Franchise starten würden. Aber ansonsten soll es das gewesen sein für heute. Wie gesagt, nochmal sorry für die zweitägige Verspätung. Kommenden Donnerstag geht es wie gewohnt weiter. Da kommt dann wieder eine reguläre Folge zur regulären Zeit. Und zwar würden wir ganz gerne wieder ein Mailbag machen. Es ist wieder an der Zeit. Der letzte Mailbag liegt eine Weile zurück. Wann genau war das nochmal?
Silvesterabend.
Ah ja, stimmt.
31.12. Übrigens unsere meistgehörteste Folge Stand heute. Vielen, vielen Dank dafür. Die Mailbag-Folgen kommen gut an. Das ist immer eine sehr, sehr coole Sache. Von daher schickt uns gerne wieder eure Fragen. Es wird dann auch noch von Lorenzo und mir Instagram Aufruf geben, auch wieder im YouTube-Community-Tab, auf Twitter. Ihr könnt uns gerne per E-Mail eure Fragen stellen und dann werden wir die fleißig beantworten nächste Woche. Und dann kommt die nächste Mailbag-Folge alle 4 Wochen. Ist dann ja immer soweit.
Und natürlich auch gerne, wie immer, Feedback, Lob, Kritik, Anregungen. Auch jetzt hier zu dem Draft. Seid ihr anderer Meinung? Habt ihr irgendwelche Spieler, die wir nicht geschützt haben? Hättet ihr die geschützt? Oder seid ihr der Meinung, das jeweilige Team hätte sie geschützt? Seid ihr mit den Picks hier nicht zufrieden? Wollt ihr James Wiseman ein bisschen verteidigen? Gerne alles her damit. Und ansonsten, wie Julius sagte, her mit euren Fragen für den Mailbag. Wir freuen uns. Ja, und dann war's das erstmal für heute. Stimmt, oh Gott, fast vergessen.
Sag nicht, du hast vergessen, die Trivia-Frage.
Nee, ich habe vorbereitet, also ich habe eine mitgebracht, aber ich hätte fast vergessen, sie zu stellen. Wir machen es heute mal ganz basic. Ich habe die Trivia-Question dabei. Wir machen es ganz aktuell, ganz statistisch. Von den großen Statistikkategorien, die Season-Leaders, würde ich ganz gerne wissen und hoffe natürlich darauf, dass du nicht allzu, allzu aktuell reingeschaut hast. Wir fangen an mit den Punkten pro Spiel. Versuch doch einfach mal von den Top 5 Namen da die möglichst viele.
Hast du gerade noch die Top 5 jeweils aus den Kategorien? Luca?
Yes, Platz 2.
KD?
Nicht ganz, der ist auf Platz 8 abgerutscht inzwischen.
Auf Platz, wow.
Mit schwachen 29,7 Punkten pro Spiel. So eine Lusche.
Giannis wird sicherlich noch relativ hoch sein, oder?
Yes, auf Platz 4 mit 31.
Jay?
Ja, Platz 5, 30,8.
Embiid muss auf 1 sein, oder?
Yes, 33,4.
Ja. Wer war der letzte? Curry?
Nee, aber auch nicht schlecht. Curry ist weit unten tatsächlich, oder sehe ich? Also doch, nee, Curry ist hier in der Liste nicht mit dabei. Der hat zu wenig Spiele gemacht wahrscheinlich.
Ich will Tatum?
Yes, 31,1 auf Platz 3.
Wahnsinn.
Weiter geht's mit den Rebounds pro Spiel.
Sabonis an 1?
Yes. 12,4.
Danach bin ich raus. Bin ich Davis? AD? Er hat zu viel verpasst.
Wahrscheinlich zu viel verpasst. Er ist nicht mit drin hier in der Liste. Aber wäre sicherlich ganz oben.
Na, bin ich raus.
Ja, das war so ein paar. Also zwei. Also die Plätze 3 und 4 sind so Big Men, die man ganz klassisch mit Rebounds verbindet. Capella nicht dabei. Auch der wahrscheinlich zu viele Spiele verpasst. Ich kann es ja auch einfach sagen, wenn du willst.
Ja, sag mal.
Platz 2 ist Giannis mit 12, Platz 3 ja, Rudy Gobert, Platz 4 Steven Adams und Platz 5 Nikola Vucevic. Allerdings okay, auf 4
und 5 wäre ich nicht gekommen, aber Giannis und Gobert sind,
Vucevic geteilt mit Jokic bei 11,0. Weiter geht's mit den Assists per Game.
Halliburton.
Mhm. 10,2.
Harden.
Nicht mit drin, zu wenige Spiele. Aber er wäre wahrscheinlich sogar ein 1, oder? Harden ist bei 11 plus oder so.
Ich glaube schon, ja. Trey?
Yes, Platz 2 mit 9,9 geteilt mit einem anderen Spieler.
Ich glaube, Luca hat auch über 9, aber nicht so krass hoch über 9. Oder Luca?
Nicht ganz. Luca hat 8,4, aber auf Platz 4 ist er.
8,4. Ach, okay. Jokic?
Yes, Platz 3, 9,9 zusammen mit Trey. Und Platz 5 ist mit 8,0 ist schwer. Aber du bist quasi Vorsitzender des Fanclubs.
Westbrook?
Nee, aber der ist mit 7,5 auch nicht weit weg.
Ich bin der Vorsitzende von vielen Fanclubs.
Das stimmt. Aber ich würde sagen, also ja, wenn ich dich nach deinen absoluten Lieblingsspielern in Sachen Vorsitzender des Fanclubs, dann kommt der auf jeden Fall in den Top 3, glaube ich. Wenn wir LeBron ausklammern,
wow.
Selbst wenn wir LeBron nicht ausklammern, kommt er wahrscheinlich ganz weit oben.
Sag's mir.
Darius Garland.
Ja. Ja.
Mit 8,0.
Ja. Ja.
Und dann natürlich noch die Blocks und Steals. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, ja. Randomer, aber auf den einen oder anderen Namen kommst du bestimmt.
Jaren Jackson Jr. auf 1 bei den Blocks.
Nicht in der Liste mit drin, aber da weiß ich, der hat auch zu wenig Spiele.
Ich weiß
Spiele,
es, aber weil ich heute das Skript angefangen habe zu schreiben.
Wo ist der? 3,4 oder so?
3,4, auch Block Percentage crazy hoch. Also auch
verrückt.
Liga anführend. Ja, ansonsten halt Gobert, wie immer.
Tatsächlich nicht, ne? Der ist mit 1,3 auf Platz 12.
Okay.
Aber
Davis wird halt wieder nicht mit drin sein, aber Davis hat auch viel geblockt wieder dieses Jahr.
Davis wieder nicht mit drin. Also die Top 3 ist crazy. Der Platz 1 hat 2,7, Platz 2 2,5 und Platz 3 2,4.
Wer blockt denn noch viel? Keine Ahnung. Wenn du es mir sagst, dann wirst du sein, so, yo, klar, offensichtlich. Aber.
Alle drei spielen im Osten. Zwei davon bei Top-Teams im Osten.
Claxton? Nee, Claxton ist nicht so der Shot-Blocker.
Doch, Platz 1 mit 2,7.
Damn.
Das okay. Hat mich auch überrascht.
Und Lopez?
Yes, Platz 2.
Okay.
Der dritte ist auch im Osten nicht so Top-Team, Überraschungsteam. Würdest du gern bei den Lakers sehen?
Miles Turner.
Yes, sir. Die Plätze 4 und 5 sind Mitchell Robinson auf Platz 5 mit 1,8 und Walker Kessler auf 1,9, Rookie von den Jazz. Also wenn den mal die Timberwolves haben könnten. Die Steals per Game, die Top 5, dann sind wir durch. Das ist also so ein, zwei Kandidaten, die man da erwarten würde. Die sind
Alvarado,
da.
Den ich vorhin gepickt habe, ist der irgendwie, das ist ja jetzt hier ein reines Ratespiel.
Nee, der ist nicht dabei.
Wer klaut sich denn? Wer gambelt denn gerne? Gar keine Ahnung. Morant? Nee, Morant ist auch nicht so der. Keine Ahnung, Bro.
Platz 5 Anthony Edwards mit 1,7. Platz 4 Tyrese Halliburton mit 1,8.
Okay.
Zusammen mit Gary Trent Jr. mit 1,8. Platz 2 DeAnthony Melton von den Sixers mit 1,9.
Okay, ja.
Und Platz 1 OG Anunoby, 2,1 Steals.
Ja, okay, Anunoby hätte
pro
man.
Spiel.
Ja, das schon.
Aber da sind auch einige überraschende. Also Edwards so weit oben, Alex Caruso ist auf 6.
Edwards Luca spielt kein 10. gutes Jahr defensiv. Edwards ist kein guter Verteidiger dieses Jahr.
Jokic ist bei 1,4 auf Platz 13 immerhin noch.
Wow.
Ja, das
sehr,
war eine
sehr, sehr aussagekräftige Statistik.
Das war eine kleine aktuelle Trivia-Runde.
War gut.
Und ansonsten noch etwas ganz kurz zum Ende, das mir auf dem Herzen liegt. Ja, eine kurze Rest-in-Peace-Nachricht. Der Christian Schärpe, der bei dem DAZN-Kommentatoren-Casting, bei dem ich teilgenommen habe letztes Jahr, mit mir im Finale war und das Ding auch gewonnen hat am Ende, ist im sehr jungen Alter von 24 Jahren überraschend verstorben. was ich heute erfahren habe, und wollte an der Stelle einfach nur hier mal kurz mein Mitleid aussprechen an die Familie und alle drumherum. Ich hatte leider nicht die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen, hätte das sehr gerne bald noch getan. Das zum Ende. Sorry für die bedrückte Stimmung. Aber ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, beziehungsweise kommenden Donnerstag in alter Frische. Wie gesagt, her mit euren Mailbag-Fragen. Hoffentlich hat euch dieses etwas besondere Format, auch wenn wir leider doch nicht die ersten waren in Podcast Deutschland, die das rausgehauen haben, hat euch das hoffentlich gefallen. Wie gesagt, bewertet uns auf Spotify, Apple und allen möglichen Plattformen. Her mit dem Feedback, her mit den Nachrichten und her mit den Fragen jetzt für den Mailbag. Das war's von uns erstmal. Vielen, vielen Dank. Danke und ciao.
Haut rein, Leute.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.